Wer will das bezahlen? Ja, warum? Merkel hat Deutschland kaputt gemacht. Das ist eine Geschichte einmalig.
Tag, da ist Antenne Baldrian zum fünften Mal und zum letzten Mal in diesem Jahr. Am Mikrofon der DJ D.
Und der Claudio.
Und das Christkindli.
Hallo zusammen.
Wer bist du?
Das Christkindli.
Und ich muss zuerst noch meine Mutter grüßen, die zulässt. Mami, du bist die Beste.
Mother! Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what they say, mother.
So, jetzt kommen wir aber zum geschäftlichen Teil. Wir haben heute viel vor. Jahresrückblick. Wenn dir schon mal etwas dazu sagen, wie sinnvoll das ist. Wir hater.
Ja, also ich bin hier eingeladen worden als Gastchristkindli. Und meine erste Frage war eigentlich, ja, was ist eigentlich der Mehrwert von dem Ganzen? Und, also, Spoiler alert, es gibt keinen.
Wow, also wenn unsere messerscharfen Analysen kommen und Prognosen, die alle werden eintreffen, dann würde ich da nicht behaupten, dass es keinen Mehrwert gibt. Ja, was wollen wir anfangen? Ihr habt euch ja vorbereitet, im Gegensatz zu mir.
Mhm. Willst du etwas Lokales anfangen?
Ja, hast du etwas?
Ja, was gibt's?
Mal auf Steifland, oder?
Ja, komm, wir reden mal über das CBD. Ich bin zurückgekommen aus 10 Monaten Indonesien und habe mich feststellen, alle meine Kollegen haben auch CBD rauchen.
Ja, wollen wir mal erklären, was CBD ist? Was ist das genau?
Das weiss aber gar niemand, was das heisst. Also, ich weiss niemand, für was das C, das B und das D steht. Ich würde sagen, Cannabis.
Ja, so irgendetwas.
Cannabis.
Also CBD ist, glaube ich, einfach neben THC.
Also es geht um Gras.
Der im Cannabis steckt.
Ah.
Und eigentlich geht es bei CBD nur darum, dass es vor allem einen tiefen THC-Wert hat.
Ja, unter 1% oder so.
Cannabidiol. It's one of the least 113 active cannabinoids identified in cannabis.
Musst du es noch verdeutschen?
Ja, aber dann nennt man, das ist noch interessant, dann nennt man das nicht irgendwie alkoholfrei, sondern man nennt es irgendwie CBD-voll.
Ja.
Also weißt du, mit okay.
Das ist eigentlich, als würdest du einfach von einem Hopfenbier reden. Für alkoholfrei.
Ja, yeah. Mhm. Genau.
Oder Wasserbier.
Ja, ein Wasserbier.
Ja.
Ja, auf jeden Fall haben einfach alle meine Kollegen zu Hause angefangen, CBD rauchen. Und ich glaube, es ist einfach manchmal einfach so ein bisschen die Faulheit, wenn einfach so das richtige Gras ausgeht, geht man dann einfach schnell ins Tabakläderli und kauft sich ein bisschen CBD und dann kann man das irgendwie so überbrücken. Und vielleicht konsumiert man dann wirklich ein bisschen weniger Gras, weil man halt einfach irgendwie anstatt die Kifferfaulheit, dass man irgendwie Gras kaufen kann, kann dann einfach noch so ein bisschen verlängert werden.
Das Methadon vom Kiffer.
Genau.
Ja, nichts Schlechtes per se, oder?
Ja, nein.
Was tiefes Zeug, wenn ihr konsumiert wird.
Das ist eigentlich ein recht unkompliziertes Methadon-Programm für, für all die Kiffer in der Schweiz. Und da bist du geschockt gewesen.
Ich war vor allem geschockt, dass es eigentlich noch fein ist zum Rauchen.
Mhm. Also ich habe, an dir vorbeigegangen.
Das ist komplett. Ich habe das ja irgendwie, bevor ich gegangen bin, hat man das in Zürich verkauft. Und nachher habe ich das schon irgendwie ab und zu mal gelesen und irgendwann ich glaube, mal gehört. Aber dass das irgendwie schon völlig die Epidemie ist und dass wir jetzt ein kleines CBD-Junkies am Bahnhof haben, das ist mir nicht so bewusst gewesen.
Wir müssen vielleicht noch kurz erklären, der Benni war fast das ganze Jahr in Indonesien.
Wer ist der Benni? Das Christkindli?
Sulawesi.
Das Christkindli. Ich meine, ich darf anonym
bleiben. Ah, du auch das Christkindli?
Ja.
Wir nennen das Christkindli heute einfach Benni.
Per Zufall, das ist völlig random der Name.
Ja.
Mir gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Also, noch nicht.
Aber es ist auch verdammt teuer. Es ist irgendwie 14 Stutz aufs Gramm.
Es gibt auch Billiges. Ja. Nehmen wir es so zählen.
Aber irgendjemand macht auch mega viel Cash. Ich weiß gar nicht, wissen wir, wie das produziert? Also wer produziert das?
Das wird in der Schweiz produziert.
Ich glaube, in der Ostschweiz gibt es, glaube ich, grosse Produzenten. Und ja, also das ist schon sogar schon ein Milliardenbusiness. Oder Millionen, ich weiß nicht. Also es ist schon...
Das geht schon recht ab.
Ja, eher ein Millionen-Business. Aber ja, das geht ab. Aber jetzt gibt es auch schon wieder eigentlich so eine bürgerliche Fraktion, die das eigentlich wieder verbieten will, die ganze CBD-Geschichte.
Was sind denn Ihre Argumente?
Ich glaube vor allem die Jugendschutz, Einsteiger, Drogen, dass man so eigentlich wie dann wieder Kiefer würde hinzüchten, weil das halt irgendwie das Kiefer promotet.
Dann kann man dran nicht mehr Nieler rauchen oder?
Ja, da könnte man eigentlich auch gerade Zigaretten verbieten.
Naja. Ja, aber das ist natürlich schon so, dass durch das CBD ist das Kiefer schon wieder voll krass in die Gesellschaft zurückgekommen. Also es wird wieder viel offener gekifft, halt einfach CBD.
Ja, aber es ist vor allem einfach eine Enttabuisierung, oder?
Ja.
Aber es wird ja sowieso schon recht liberal gehandhabt.
Ja,
also
ja.
Ich meine, öffentlich gekifft, finde ich, wird überall.
Ja, nein, ich finde, es gibt schon noch einen Unterschied. Es ist wieder so mehr ins Bewusstsein. Ich meine, wenn du im Kiosk kannst du Gras kaufen, ist das einfach etwas. Schon noch ein anderer Schritt, eine andere Dimension.
Aber es ist ja nur CBD-Gras.
Ja, ja, aber gleich. Es sieht aus wie normales Gras, es schmeckt wie normales Gras. Darum hat die Polizei jetzt auch so einen neuen Test, wo man kann schauen kann, ob es THC-Gras ist.
Ja, aber...
Sie tun es so in ein Beutel und dann verschwärmt sich irgendwie rot oder blau und dann sehen sie, ob es THC ist oder CBD-Gras. Angescheit.
Ja, aber ich finde, das ist eigentlich nicht eine... Also hast du das Gefühl, das ist eine riesige Problematik?
Ich finde es nicht problematisch, nein.
Das ist ja alles, als würden irgendwie Leute irgendwie im Spital auf den Geschmack von Heroin kommen, weil sie dort dann irgendwelche Salzlösungen gespritzt bekommen.
Nein, ich tue es ja gar nicht problematisieren. Ich habe einfach das Gefühl, dass es wahrscheinlich der Schritt ist, der irgendwann schon zu der generellen Graslegalisierung wird führen.
Also es gibt ja etliche Studien, die eigentlich belegen, dass Kiffen kein Einstiegdrogen ist. Also das ist eigentlich so ein kleiner Fallacy, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man von da kiffen, nimmt man nach der Heroin. Also da gibt es eigentlich nicht wirklich viel Evidenz dafür, um das zu unterscheiden.
Gut, ich glaube, das Problem ist halt also in dem ganzen politischen Diskurs, dass das sehr viel auch mit persönlichen Erfahrungen halt zu tun hat. Ich glaube, es gibt halt Leute, die vielleicht Leute in der Familie, also sonst Leute können, die Drogenprobleme hatten. Und dort ist dann wieso, glaube ich, so deine persönliche Evidenz ja, aber man hat vielleicht mal mit Kiffen angefangen, das ist, glaube ich, einfach noch schwierig.
Nein, man müsste den Leuten auch erklären, was anecdotal Evidenz ist. Vielleicht sollten wir mal so auf Bern gehen, alle Politikerschulen in empirischen...
Gut, so funktioniert halt Politik. Ja.
Technokrat, oh Gott.
Ja, ja, auf jeden Fall, das war sicher meine News vom Jahr.
Von Goldig Stefan für den CBD.
Meine Goldig Stefan ist das CBD.
Lust oder Frust vom Jahr?
Beides.
Wieso Frust?
Ja. Ja, ich finde es eigentlich so ein bisschen traurig, dass die Leute in so CBD rauchen.
Das ist doch gut. Es sind einfach viele, die bekämpft in der Gegend.
Ja, also es gibt Leute, die behaupten, dass es Fläschchen sind.
Ja, das stimmt aber auch.
Ich weiß es nicht.
Mama,
das soll ja eine beruhigende Wirkung haben, glaube ich.
Auf einem ganz anderen Level. Ja.
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ich glaube, da unten haben wir gerade den Laden.
Vielleicht müsste ich auch. Ja, da unten gibt es so eine Hanftheke.
Stimmen wir nachher mal in CBD.
Entschuldigung.
Ich habe einen Mehrwert.
Was?
Ich habe gerade ein bisschen Werbung gemacht.
Für was?
Für, ich weiß, ich sage es jetzt nicht.
Mal sag es mal.
Die Hanftheke.
Wo wohnst du genau?
Die Hanftheke. Das sage ich jetzt auch nicht.
Haben wir schon mal verraten.
Stimmt, im alten Pressehaus.
Genau. Ja, gut. Also, Lust und Frust.
Lust und Frust?
Ich habe mir da eigentlich wieder überlegt. Ich habe nichts Spezielles. Aber ja, du willst ja noch ein lokales Thema anreisen. Erzähl mal. Glaube dir.
Ein lokales?
Du hast gesagt, das ist ein lokales Thema. Ist blöft?
Nein, ich wollte, dass du mit dem lokalen Thema anfängst.
Ja, ich bin begeistert von der Molo Switzerland.
Du bist doch da in dem ganzen regional-journalistischen Kuchen.
Das stimmt.
Was ist
die Molo Switzerland? Also gut, ein super Ereignis.
Weißt du, was Molo Switzerland ist?
Nein. Ja.
Klaus, ist unser Podcast? Nein,
wirklich. Ich muss ehrlich sagen, den letzten habe ich nicht gelöst.
In der zweiten Folge.
Zwei.
In der legendären Beschissenen zweiten
Folge. Aber die hast du dich ausgeklinkt.
Muss ich ehrlich zugeben, ausgeklinkt in der Hälfte.
Das ist verständlich. Hey, mal das Witz lernen.
Du hast das Zückerli gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist überlegt.
Hey, mal das Witz lernen ist das zweitgrößte Shoppingzentrum der Schweiz, das in Ebbing aufgegangen ist.
Ein riesen Konsumtempel.
Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen auf Malls entzündet, nachdem ich aus Asien zurückkomme. Ich muss mal schauen, ob das vergleichbar ist.
Ja, ich wollte eben unbedingt mal gehen. Ich
können wir noch anschauen.
Ich finde so Malls eigentlich auch nicht so gut.
Könnt ihr dieses Studio noch mitnehmen? Und ein paar Leute interviewen wieder mal.
Sind die Mikrofone portabel?
Ja, mehr oder weniger.
Ja, du musst eigentlich das USB-Zeug einstöpseln. Musst du den Laptop mitnehmen.
Ja.
Kompliziert.
Ja, mein lokales Thema wäre der Fastenuntergang von der MS Diamant.
Das war eine dramatische Stunde. Die
Titanic vom Vierwaldstättersee.
Ist es das neue Schiff? Oder?
Ja. Es ist irgendwo mal auf den Grund gelaufen.
Was?
Das hast du auch nicht mitbekommen.
Es hat ja unten dran, wie kann das auf den Grund laufen? Du siehst ja durch.
Ja, stimmt. Jetzt so ein geiles Fenster. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das wird sich noch zeigen, ob der Kapitän besoffen war oder nicht.
Ja, Christa Rigozzi war eben auf dem Boot.
Im Ernst?
Also, ja. Und der DJ Mr. Danos. Ich
schmecke einen MeToo-Skandal.
Hey, beim Schettino war es so, bei Costa Concordia, dass der Kapitän sich von einer Osteuropäerin hat ablenken. Gibt es da heiße Gerüchte?
Sechs Grüßelei auf dem Vierwaldstätter.
Ja, was ist noch passiert in der Region? Genau, der Zug ist mal entgleist. Das hat zu Chaos geführt im März.
Aber es war wieder so ein ausländischer Zug. Das sind immer, ja, so sind immer die Ausländer.
Ein Schief Alpino.
Das sind immer in Basel die Deutschen aus Luzern.
Ja, der Bahnhof war ein paar Tage still und es hat für ein riesiges Chaos gesorgt. Ich habe es lustig gefunden. Aber ich musste nicht Zug fahren in diesem Tag. Das war noch gut. Ja, und das war natürlich das Bruder Klausjahr, der mich sehr bewegt hat.
Nein, das ist auch ein Bürger.
Nein, aber das ist wirklich. Das hat mal einen Overkill gehabt, so ein Bruder Klaus hier in der Gegend.
Ja.
Das war ein bisschen zu viel mit der Zeit. Ja. Ja, das ist lokal, keine Ahnung.
Das war das ganz Lokale.
Ja, das war das Regionale eigentlich.
Mhm.
So in der Stadt, keine Ahnung, was da läuft. Weiß niemand.
Die Stadt.
Du weißt so eh nicht, du weißt nicht, was mal Switzerland ist.
Nein, ich weiß gar nicht.
Ja.
Ja, ich kann es die lokalen News aus La Susu erzählen.
Ja, was läuft denn?
Ja.
Also in der Zeit, als ich dort war, wurde ein neuer Strand erschlossen. Worden.
Von dir?
Ein neues Swimmingpool gebaut worden. Es ist mega krass, wie schnell das dort Sachen fertig gebaut werden. Also als ich dort angekommen bin, habe ich irgendwie die ganzen Baustellen gesehen und ich dachte, ja, es geht jetzt 3 Jahre. Dann haben sie vielleicht 5 Meter von dieser Strasse gebaut. Und irgendwie einen Monat später ist eigentlich alles schon fertig gewesen. Es ist einfach, also, es wird echt so mehr oder weniger so ein bisschen Hebelklepp reinpäppelt, aber es funktioniert und es ist einfach mega schnell alles fertig gebaut. Insofern gäbe es extrem viele lokale News aus La Susua. Aber wir müssen da jetzt noch nicht.
Ja, was
läuft da mit dem Strand? Was wollen sie mit dem machen?
Hey, niemand weiss. Sie haben einen mega schönen Strand dort, wo eigentlich halt ziemlich viele Leute sind. Und dann haben sie irgendwie einfach so hinter dem Strand, so mehr oder weniger um eine Klippe, um eine Strasse gebaut. Und die Strasse ist einfach abrupt gestoppt vor dem nächsten Strand. Also wie ein zweiter Strand hinter dieser ersten Klippe. Und ich weiß nicht, was das Tipps sind. Aber es ist der zweite Strand, da ist nie jemand und es ist mega schön. Es ist echt dort, es ist völlig allein mit ein paar Krebschen und so.
Ein paar Krebschen.
Und ja, kurz bevor dass wir vor das hierher gegangen bin, bin ich an den Strand gelaufen und da ist plötzlich irgendwie ganz Strand ist voll mit Korallen gewesen. Irgendeiner mit Dynamit gefischt. Das ist ziemlich lustig, was dort alles so läuft.
Der Joe, oder was?
Der Joe. Der Snakehead King ist vorbeikommen mit seiner Dynamitstange.
Ja. Ich habe noch einen lokalen, die Inselabstimmung.
Oh ja,
cool. Oi, ist das sie? Hast du das, hast du das mitbekommen?
Ich habe das so halb mitbekommen, aber ist das jetzt...
Ist das ein Thema gewesen, in so
der Postbote ist übrigens mit der News vom Tag vorbeigerannt.
Ja, das ist eigentlich wirklich erstaunlich oder erwähnenswert, dass mal eine Juso-Initiative angenommen worden ist vom Volk.
Das ist nicht das erste Mal.
Haben die das initiiert? Das ist jetzt die Busparkplätze dort aufgehoben werden. Und gut, in dem Sinne, eine klare Lösung gibt es noch nicht. Man sucht jetzt mal eine, wo dann die genau in Zukunft parkieren sollen. Plus, was gibt es da? Eine Zwischennutzung mit Ideenwettbewerb. Da bin ich dann gespannt, was dort rauskommt.
Breaking News aus der Region. Das Meckern ist eine reife Eisenbahn überfallen worden.
Was? Ohne Scheiße.
Das ist natürlich auch noch erwähnenswert, wie Jahresrückblick.
Stark. Ja, aber die haben ja dort ein Zentrum bauen und Luzern zu der Kulturhauptstadt.
So Modular machen.
Ja, das war mal das Thema. So, gewesen,
das ist jetzt alles gestorben.
Das ist gestorben, ja.
Also das war vorher schon gestorben gewesen.
Nein.
Aber das ist irgendwie. Das war ein umkämpfter Flecken Erde in dem Luzern.
Ja, und wir diskutieren jetzt wieder über das Parkhaus Musik. Wo ja auch schon ein kleiner Stolz war. Mhm. Und wir ein Parkhaus unter einem Musikhügel bauen.
Okay. Also wir würden, glaube ich, hier irgendwo, wenn wir beim Nelly-Turm, glaube ich, irgendwie. Unter Tage und dann dort einfach ins Parkhaus rein.
Ja, und wer zahlt? Sicher mit Stadt.
Nein, es sind so Private, die das machen wollen. Public-Private Partnership, oder wie das heisst.
PPP.
PPP.
Das ist immer ein gutes Konzept.
Ja, wird nie gebaut werden in der Durchgangsbahnhof. Das war natürlich auch wieder ein Thema gewesen. Weil die Luzerner sehr enttäuscht sind, dass der nicht gebaut wird bis 2035. Ja.
Ja.
Und natürlich das Kantonsbudget, das haben wir nicht vergessen. Wo der im September noch gekommen ist, für das letzte Jahr. Nachdem wir da 9 Monate ohne Budget unterwegs war.
Leicht verspätet.
Leicht verspätet, genau. Ja. Wo wollen wir weitergehen? Wenn wir schon einen goldenen Stefan verleihen? Ah, haben wir eigentlich schon.
Der Lokale.
Der Lokale.
Ich bin jetzt
alle
seit
wir lachen,
ich verstehe
dich
recht schlecht.
Wir
lachen zu viel.
Wir lachen zu viel.
Aber man versteht dich recht schlecht, ja.
Du, wer bist du?
Weißt du,
ich bin der Theresa.
Also,
irgendein
Fan meldet.
Das ist
halt
der
Genie,
was
keine
Ahnung, was passiert ist.
Stimmt. Ja, das ist einfach gut.
Aber
Was meinst du?
Wir sind doch alle in der Aufnahme.
Was meinst du?
Wir sind alle in der Aufnahme.
Ja.
Hat er nicht gesagt, ich mache Pause?
Nein.
Das ist live.
Live on tape.
Live on tape.
Das versteht man im Fall schon. Kann ich keine Sorgen.
Also gut.
Ja. Es ist gerade mitgeteilt worden, dass wir es zu lustig haben. Da.
Irgend so eine Spassbremse ist da.
Also weniger lachen.
Weniger lachen wir mir.
Also. Ernst bleiben.
Wer ist gestorben? Das Jahr.
Hättest du schon wieder gelacht? Ja.
Wolltest du jetzt die Toten vorlesen?
Schweigesekunde für den Johnny Hallyday.
Hallyday? Wer ist das? Ich habe auch, ich weiß, wer das ist, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Lied von dem gehört.
Französischer Rockstar. Ja,
aber... Könntest du das Lied von dem?
Standesgemäß in einem weiß lackierten Sarg beerdigt worden.
Irgendwo in der Karibik, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Glaube. Ja.
Die haben sie nicht zu Haiti entsorgt.
Nein, ich bin zu einer komischen Insel, wo zu Party ist.
Mhm. Auf so einer.
Ja, okay.
Auf so einer von der Irma zerstörten,
ja, genau.
Insel.
Sam Martel, das muss ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat es da mal drüber gegeben.
Ja.
Ja.
Stark. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen im Internationalen.
Also ist das der wichtigste Tod von dem Jahr?
Was also ist unser Konzept? Gehen wir so spiralförmig langsam so in die Welt raus?
Ja, pff, Freestyle würde ich meinen. Jetzt sind wir bei den Toten. Also vielleicht noch ein bisschen wichtiger als der Jenny Hallyday. Ist wahrscheinlich noch der Helmut Kohl, der im Sommer gestorben ist.
Der Don Helmut. Deutscher Rockstar.
Ja. Der Mann, wo Stein und Eisenbrich geschrieben.
Ah, das habe ich auch schon gehört.
Ja.
Ist der nicht auf dieser Liste, die ich geschickt habe?
Der Mann, der ist auf der Liste.
Der Vater von Angela Merkel.
Ja. Yeah.
Der geistige Vater.
Geistiger Brandstifter.
Mhm. Ich habe gerade letztens so einen Doc geschaut über den Don Helmut und seine Bimbes.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Es genannt hat. Das ist noch interessant.
Ja, das war super gewesen. Ja.
Das ist recht haarsträubend, was dort so abgegangen ist in was sind das gewesen?
80er, 90er.
80er, 90er.
Die schwarze Kasse in der CDU, ja.
Mhm. Das ist so recht mafiös zu und her gegangen dort.
Was ist mafiös her zu und her gegangen?
Ja, die sind auch ein bisschen mit Geld für die Schweiz gereist und so.
Wirklich?
Ja. Ja. Das ist wirklich noch sehenswert.
Ja, und er hat bis am Schluss hat er nicht gesagt, wer die anonymen Spender sind. Er hat irgendwie mal ein paar Millionen bekommen. Genau. Hat er mal gesagt, von Spendern, die das Geld gegeben haben unter der Bedingung, dass sie anonym bleiben.
Mhm.
Und er hat gesagt, er hätte ihnen dann sein Ehrenwort gegeben, dass er den Namen nicht nennt.
Ja. Also darauf habe ich vor allem gefunden, dass das eigentlich recht gut aufgearbeitet worden ist, auch juristisch in dem Sinn. Und dass die Partei eigentlich recht, also so in der Wählergunst, sind die eigentlich recht gut weggekommen. Trotz dem ganzen Skandal.
Ja, das ist halt Merkel gekommen und hat sie aufgeräumt, oder? Dort so um die Jahrtausendwende.
Mhm.
Da ist der Kohl in Ungnade gefallen. Aber die haben da mega müssen.
Also hat die wirklich Bussen
zahlen und so. Ja, gegen aussen schon, ja. Sie hat mal so einen legendären Artikel geschrieben in der FAZ, wo sie quasi die Partei von Kohl gelöst hat. Das ist so. Gilt so als Wendepunkt in dieser Geschichte. Ja, was haben wir noch sonst auf der Todesliste? Jerry Lewis natürlich.
Todesliste.
Ah, der Heiner Geissler, wenn wir schon in der deutschen Politik sind. Legendär.
Das ist der Generalsekretär.
Ja, der Yoda. Generalsekretär und Schlichter. Der mal den Kohlweller stürzen. Der Hugh Hefner ist gestorben.
Oh. Tragisch.
Ich muss ja wenigstens nicht mehr das, MeToo-Aufdeckung miterlebt.
Natürlich von Charles Manson ist auch gestorben.
Mhm.
Ein Held von meiner Jugend. Ja.
Genug Tote.
Genug Tote. Wir haben schnell eine Schweigeminute abhalten.
Okay.
Ein bisschen Musik ablassen. Ein bisschen feierliche.
Ein bisschen Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday. Ich versetze mich ein bisschen über Tote lustig machen.
Ja.
Aber ja.
Nur der Name.
Ah, komm, lassen wir schnell ein bisschen Schweigemusik.
Nationales Thema können wir noch reden. Das wäre das neue Energiegesetz in der Schweiz. Das ist. Wann war die Abstimmung?
Mai.
Es ist nicht mehr so. Ja, irgendwann im Mai, glaube ich. Auf jeden Fall ist jetzt hier die Energiestrategie 2050 angenommen worden. Von Doris Leuthard ist ja da so ein bisschen geistiges Mami von dieser ganzen Vorlage. Ist dann, also wegen dem Referendum, das die SVP ergriffen hat, ist das dann vor das Volk gekommen. Ist eigentlich recht klar angenommen worden mit 58%. Ich habe das eigentlich noch eine interessante Vorlage gefunden. Da ist eigentlich mal ja, um die ganze. Also ja, man hat das dann eigentlich so eben als die Schweizer Energiewende auch angeschaut, dass man jetzt eigentlich die Energiewende machen will. Es ist vor allem, also medial ist es vor allem um die Stilllegung der AKWs gegangen, respektive das Verbot, neue AKWs zu bauen in Zukunft, plus Förderung von Erneuerbaren. Ja. Und ich habe eigentlich die ganze Diskussion noch interessant gefunden. Auch da wir, also es ist eigentlich viel der Vergleich mit Deutschland. Da Deutschland ist ja eigentlich so ein bisschen das Vorreiterland, was das anbelangt. Mit allen positiven und negativen Aspekten, die das mit sich gebracht hat. Ich habe mich dort oder jetzt auch ein bisschen noch im Nachhinein, im Nachlesen, manchmal ein bisschen gefragt, wie vergleichbar das denn halt ist. Schweiz, Deutschland.
Ja, schwierig.
Ich glaube, man kann sicher auch, eben vielleicht auch von den Fehlern lernen, die die Deutschen vielleicht gemacht haben in dem Ganzen. Aber ich glaube, ein grosser Unterschied ist sicher auch noch die ganze Liberalisierung, die halt Deutschland im ganzen Energiesektor halt sowieso schon hinter sich hat. Also das ist halt eigentlich eine völlig privatisierte Geschichte dort. Wo man bei uns noch nicht ganz behaupten kann. Da ja auch eigentlich die meisten Stromanbieter hauptsächlich noch in den Kantonen gehören. Was in Deutschland eigentlich nicht mehr der Fall ist. Also dort sind auch, also auch die grössten Energieanbieter wie E.ON und RWE, die gehören, also die der grösste Aktionär ist eigentlich, ich glaube bei zwei von den vier grössten ist einfach BlackRock.
Was ist BlackRock?
BlackRock, das ist. Oh, jetzt. Ich Hedgefonds ist es nicht, oder? Das ist einfach ein Investment.
Ich glaube, es ist einfach. Sie machen wahrscheinlich schon so Hedgefonds-Sachen, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur.
Auf jeden Fall eine Firma mit mega viel Geld, die in jüngste Firmen investiert und auch in Immobilien. Das
ist mehr oder weniger eine der grössten so Investments. Mit dem Geldvolumen, das sie haben, um irgendwelche Investments zu tätigen. Eine der grössten.
Und das höchste hier dort ist unser ehemaliger Nationalbankpräsident.
Genau.
Stefan Hildebrand. Nein, Philipp Hildebrand.
Ja. CS ist auch noch gross drin. Bei, glaube ich, E.ON, glaube
ich. Ja.
Ja. Hat grössere Anteile als
BlackRock ist der grösste unabhängige Vermögensverwalter der Welt.
Mhm. Ja, so ist das.
6 Billionen US-Dollar.
Mhm. Ja.
Mhm.
Und ja. Eben, so, also, was ich eigentlich an dieser ganzen Geschichte noch interessant finde, das ganze Energiewende, das finde ich eigentlich nicht einmal so die interessanteste Geschichte. Ich finde eigentlich eher interessant, was, eben, wie man überhaupt gesetzlich dass der ganze Markt eigentlich umfliegt und wie das gemacht wird und wo eigentlich dann Fördergelder landen. Gibt es ja auch Stimmen, dass das gut, ich sehe das eigentlich auch ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, dass eigentlich eben Subventionierungen von solchen Sachen eigentlich auch hinten rausgehen können, mhm. Eigentlich dort meistens ja, kommst du dann eigentlich eben gerade den Investoren entgegen in der Regel oder den, ja, vielleicht auf einem kleinen, wie sagt man, also in einem kleineren Rahmen kommst du auch einfach in Hauseigentümer entgegen, wo ja eigentlich meistens auch Leute sind, die sowieso schon genug Geld haben. Und so die einfachen Leute sind, bleiben ja dort meistens auf der Strecke.
Mhm.
Dort bin ich eigentlich auch der Meinung, dass auch so Lenkungsabgaben eigentlich gescheiter wären. Dass du halt ja, einfach Lenkungsabgaben auf ja, auf Energien, die du halt nicht mehr willst, würdest erstatten. Anstatt einfach Subventionstöpfe freigeben. Wo man eben, also in Deutschland ist ja das gerade so im Bereich Windenergie und Solar, also hinten raus, man kann nicht sagen, es ist hinten raus. Ich meine, es geht schon in die Richtung, wo sie wollen, wenn man einfach die Anteile anschaut oder wenn man Ziele anschaut. Aber die Frage ist halt einfach, wie viel Geld kostet das am Schluss?
Und wie nachhaltig ist das? Mhm. Auch für die Firmen, die hat es ja so grosse Firmen geklopft,
mhm.
im Solarbereich und so.
Ja. Ja, und was auch noch spannend ist, es gibt jetzt auch zum Beispiel die ganzen Offshore-Windparks in Deutschland, die sind auch stark subventioniert worden in den letzten 20 Jahren. Oder in 17 Jahren, ich glaube 2000 ist vor allem das neue Energiegesetz in Deutschland gewesen. Und dort ist man jetzt auch schon so weit, dass man, also es ist, warte jetzt 2007 ist das glaube ich gekommen, dass man geändert hat, also dass man eigentlich wirklich Ausschreibungen gemacht hat, das war eben vorher auch nicht so gewesen. Dort hat man einfach fixe Subventionen eigentlich gehabt. Also eigentlich sozusagen für jeden, der einfach irgendeinen Windpark oder was auch immer gebaut hat. Und jetzt ist man dort dann eigentlich so auf öffentliche Ausschreibungen gewechselt. Und jetzt ist man eigentlich schon so weit, dass eigentlich so Anbieter eigentlich ohne Subventionen die Windparks bauen schon. Also die Offshore-Windparks.
Ja.
Was eigentlich erstaunlich ist, fragt man sich dann schon auch, ob eigentlich all die Milliarden Steuergelder wirklich nötig sind, die man denen eigentlich geschenkt hat, sozusagen.
Ja. Passiert ist passiert.
Ja, ich meine, der ganze Diskussion, wenn man einen Schritt zurücknimmt, das ist schon interessant. Ich meine, das ganze Paris Climate Agreement Ding, ich meine, das Ganze ist echt mega unrealistisch. Also, wenn man irgendwie so anschaut, bis wenn man irgendwie müsste auf Null gehen mit den Emissionen und nachher die meisten Modelle sehen dann irgendwie noch so einen Negativ. Also, dass man eigentlich, also, das ist eine Zeit, wo man negativ produziert, dass man eigentlich CO2 aus der Luft rausnimmt. Und nein, es ist irgendwie schon ein bisschen die Frage, so die Diskrepanz zwischen was machen wir da eigentlich politisch und was hat man international für Ziel und was für Effekt wird das alles haben, speziell auch in Entwicklungsländern. Also ich meine, es ist eigentlich eine mega riesige Diskussion und es wird irgendwie weiß auch nicht, wir führen die Diskussion nach irgendwie so auf lokaler Schweizer Ebene und im Endeffekt, was das global für Auswirkungen hat im Gesamten. Ich meine, da rennen wir echt mal drin rein als Menschheit und schauen, was passiert in 10, 20 Jahren.
Mhm. Ja, man sieht ja auch bei so einer Diskussion, dass man halt eben vielleicht, also für jetzt globale Fragestellungen politisch, ja, auch das Bewusstsein halt auch noch nicht oben ist, dass man da eben, also so eine Art so die globale Schicksalsgemeinschaft, ich finde, die gibt es in den Köpfen eigentlich ja noch nicht.
Ja.
Aber wenn du schon nur so Sachen anschaust, eben auch jetzt gerade mit dieser ganzen Energiegeschichte, ich meine, das ist auch politisch zum Beispiel, eben, das ist von links bis rechts und von Befürworter bis zu Gegner von diesen Energievorlagen und Energiestrategien, ist auch immer eben ein Thema gewesen, eben Eigenversorgung, was Energie anbelangt und Energiehandel. Ich meine, dort ist man ja eigentlich, also was das Technische anbelangt, ist man ja eigentlich schon lange der Ansicht, dass das sowieso nicht Sinn macht, eben, dass jetzt da jedes Land eigentlich selber produziert. Ich meine, es ist schon nur fragwürdig, eben, ob zum Beispiel die Schweiz, ob das sinnvoll ist, da in Windenergie zu investieren, zum Beispiel. Oder ob das eben, ich meine, ob man das in dem Sinne in den Deutschen oder einfach in Offshore-Parks zum Beispiel selber überlassen und halt, ja, die gebirgigen Gebiete, also ja, dass man vielleicht halt die Schweiz oder Österreich sozusagen mit Pumpspeicherkraftwerk halt eine Art als Batterie von Europa anschaut. Aber das sind alles Diskussionen, wo politisch ist das noch völlig hinter dem Mond, was das anbelangt.
Ja, dort tut man immer mit der Handelsbilanz noch rechnen. Also, was exportieren wir, was importieren wir, das ist immer noch so klein. Also bis damals so eine grosse europäische Warfare gekommen, das ist eigentlich noch nie in Aussicht.
Also klar, es ist vielleicht eben, was das ganze den Stromhandel anbelangt, kann man sagen, ist das Realität. Da, ja. Ich meine, das wird
ja, so ja, aber auf der politischen Ebene halt nicht.
Oder? Genau. Das ist nicht ein... Und ja, es zeigt ja auch, eben, der kommt ja auch noch dazu, ja, wie auch, ich meine, Fukushima-Effekt, wie das auch, ich meine, das ist politisch so dermaßen Opportunismus, der dort herrscht. Ich meine, bis Fukushima, eben, ist ja irgendwie auch in der Schweiz, sind eigentlich noch 3 Atomreaktoren eigentlich geplant gewesen, zu bauen, also zumindest zum Ersetzen.
Mhm.
Und also ja, wenn man da irgendwie innerhalb von ein paar Monaten von dieser Planung abweicht und auf Bundesebene das Gefühl hat, das ist jetzt alles ganz ein grosses Eich gewesen, dann musst du ja schon auch fragen. Ja, keine Ahnung, was hast du vorher überlegt? Also ich meine, muss irgendwo in Japan ein Atomkraftwerk in die Luft jagen.
Und vor allem wegen einem Tsunami.
Um irgendwie die Risiken anders einschätzen. Also nee. Das sind ja nicht irgendwie Probleme. Also es war ja nicht das erste Atomkraftwerk auf der Welt, wo explodiert ist.
Und eben, es ist ja, da muss man auch wieder mal sagen, es ist, der Unfall ist passiert wegen einer Naturkatastrophe, nicht wegen einem Problem im Reaktor, oder?
Mhm.
Ja, also die Diskussion kann irgendwie fast nicht rational geführt werden. Das sind irgendwie, ich meine, wenn du es anschaust, Atomkraft ist nicht so mega dreckig, wie alle tun. Ich meine, das Problem, das man primär hat, ist halt einfach, dass mega viel Abfall produziert. Und das Problem ist auch, auch bedingt durch das, dass wir noch irgendwie jetzt in der Schweiz 40 Jahre alte Reaktoren haben. Hätten wir irgendwie neueste Reaktoren, würde es viel weniger Müll produzieren. Und es wäre eigentlich auch noch ein zusätzlich noch eines über einen Strom. Aber die Diskussion, die kann man nicht. Also ich habe schon ein paar Mal versucht, mit Leuten die Diskussion zu führen. Aber es ist irgendwie das Thema Atomenergie, das ist so etwas emotional.
Nee. Ja, das ist schon so.
Es gibt einfach irgendwie kein Gremium, wo eine rationale Diskussion über das kann finden.
Aber ich finde, das ist halt auch ein grosses Problem. Aber das vor allem als die Abfallproblematik ist auch einfach nie gelöst. Also.
Ja.
Es gibt ja eigentlich, also in der Schweiz sowieso nicht. Ich meine, ein Endlager gibt es nicht. Also wir tun halt, ja, irgendwie tut man das Zwischenlager. Ich weiß auch nicht genau, wie das dann soll in Zukunft aussehen. Das finde ich eigentlich so die grösste Problematik. Mhm. Oder spricht halt auch einfach wieder für das kurzzeitige Denken. Eigentlich, ja, für alles andere hat man ja irgendwie in diesem Land eine riesige Verwertungskette für jeden Huren Seich. Für das hat man sich irgendwie nichts wollen überlegen. Also nichts wollen überlegen. Mir ist sich das ja schon klar, aber man löst es halt auch nicht.
Ja, das ist halt auch wieder eine krass politisch aufgeladene Frage. Man probiert es seit Jahrzehnten, so einen Standort zu finden. Mhm. Verständlicherweise will niemand der Standort sein. Es ist politisch schwierig, einen Standort zu finden. Mhm. Aber die Diskussion läuft, das hätte ich auch denken. Ja. Also.
Aber eben, dort musst du dich halt schon fragen, eben, ob du den Energieträger nutzen willst. Wenn, also wenn du nicht bereit bist, in dem Sinne die Risiken zu tragen oder halt mit der Abfallproblematik umzugehen oder dich auseinanderzusetzen, dann, ja, dann ist es vielleicht einfach die falsche Technologie.
Mhm. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist echt wichtig, also meine, das ganze Subsidy- und Taxes-Diskussion.
Was?
Also grundsätzlich kannst du das Problem auf zwei Arten lösen. Oder du hast eigentlich eine alte Technologie, die momentan noch verwendet wird, und du willst die eigentlich mit einer neuen ersetzen. Also hast du eigentlich einfach Taxes?
Steuern.
Steuern sozusagen auf die alte Technologie, oder du sprichst eigentlich Subventionen für die neue Technologie. Und wie Claudio vorhin schon gesagt hat, es ist beides relativ schwierig. Aber im Endeffekt musst du halt einfach einen Weg finden, wie du sozusagen die alte Energie kannst unattraktiver machen für den Markt und dann einfach sozusagen die neue Energie kannst pushen. Und ein wichtiger Aspekt ist für mich einfach auch, dass man irgendwie die ganze Forschung mega vorantreibt. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie so etwas. Jetzt haben wir ja gerade wieder irgendwie so Gelder für die ETH gekürzt, damit wir irgendwie ein paar Strassen bauen oder so. Also es ist irgendwie... Für mich geht das eigentlich einfach nie auf. Also jedes Mal, wenn du die ganzen Themen anschaust und irgendwie das Ganze überlegst, das ist einfach... Die Politik funktioniert einfach nicht.
Ja, was ist denn die Alternative?
Ja, ich kann keine. Ich meine,
Frage.
Demokratie ist das kleinste aller Übel.
Ja, also gut, funktioniert nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass einfach so ein der Masterplan halt fehlt. Oder irgendwie zumindest mal eine Vision.
Es fehlt schon immer, dass man irgendwie richtige Konsequenzen daraus zieht, was man dort beschließt, auch wie zum Beispiel in Paris. Mhm. Schon mal jedes Land für sich. Mhm. Aber da ist ja kein Land konsequent und fährt das wirklich umsetzen. Radikal, oder? Das wäre ja radikal. Da müssen wir wirklich radikal reinfahren.
Und ich meine, wir feiern es einfach irgendwie so anders ab. Dass einfach so
Tränen und so.
Ein paar hundert Leute einfach ein völlig nicht bindendes Dokument unterschreiben, wo jeder sogar noch selber sich ein Ziel setzen kann. Und irgendein Vollidiot in Amerika schnallt das nicht einmal und tritt irgendwie noch aus dem Bündnis, wo eh nichts sagt. Das ist völlig lächerlich.
Ja,
was ist die Konsequenz? Wird es ein Flüchtlingstsunami geben?
Konsequenz? Flüchtlingstsunami. Das ist eben noch schwierig abzuschätzen.
Das ist Konsequenz von was?
Ja, wenn wir da nicht konsequent den Klimaschutz vorantreiben.
Jetzt wollen wir beim Klimawandel.
Ja, das ist ja auch Energie. Hey, Iri.
Ja. Ja, gut, Konsequenzen sieht man ja auch in dem Sinn schon.
Bondo.
Genau. Oh ja. Du erwähnst es noch in dem Jahresrückblick. Ja, gut, das ist eigentlich auch das sind auch nicht News, dass eigentlich schon meistens die ärmsten Länder das am kleinsten spüren.
Mhm.
Die ganzen Auswirkungen.
Ja, es gibt schon mega viele Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit. Grundsätzlich macht man eigentlich Mitigation. Das heisst, man versucht einfach irgendwie so den Ausstoß und den Effekt der Klimaerwärmung zu reduzieren. Oder man macht Adaptation-Projekte. Das ist eigentlich, dass man so der Lokalbevölkerung versucht, Resilienz beizubringen. Also, dass sie einfach besser können umgehen mit den Folgen. Mhm. Und also es ist ein ziemlich grosser Teil von der Entwicklungszusammenarbeit momentan, wo man eigentlich einfach in solche Projekte hier steckt. Mhm. Wo man natürlich halt auch gut kann daheim rechtfertigen, indem man einfach sagt, wenn wir 100 Projekte machen, dann können wir weniger da hin.
Ja. Ja, ich habe dort dann einfach das Gefühl, dass es halt die Rechnung ja eigentlich auch recht einfach ist. Ich meine, solange du halt einfach Wirtschaftswachstum hast, gerade auch in unseren Breitengraden, hast du einfach auch einen höheren Energieausstoß und Energie, also auch erneuerbare Energien sind ja nicht, also in dem Sinn emissionsfrei, wenn man die ganze Produktion und so weiter anbelangt. Von dem her, ich plädiere dort eigentlich immer noch für weniger Wachstum.
Was ist doch nicht
scheiße. Ja, gut. Das ist ein gutes. Ja,
das diskutieren wir jetzt aus.
Das kann.
Kommunisten, oder?
Das könnte jetzt ausarten. Da.
Also, das ist ja irgendwie.
Vielleicht trifft man aus dem Jahresrückblick.
Finden wir da schon wieder eine Welt.
Energie und Klima. Und Wirtschaftsdebatte.
Das ist ein bisschen der Gaul von der verkehrten Seite aufgesattelt. Nee.
Nein, ich finde eigentlich nicht. Ich finde schon, wir müssten eigentlich auch mal über Wachstumsgrenzen diskutieren, weil das ist eigentlich der einzige heilige Gral, der eigentlich von niemandem irgendwie angelenkt wird.
Ja, die also Initiative
natürlich, es ist ja in dem Sinne auch was.
Wo wir nicht Einwanderung beschränken und Wachstum beschränken und was auch
immer. Eco-Pop.
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 Das ist mal den Namen.
Das wollen die als Wachstum beschränken?
Das ist schon, das ist denen ihre
Grundgedanken.
Das ist so eins von ihren grossen Argumenten, dass sie wenn das Wachstum beschränken
in der Schweiz. Das Bevölkerungswachstum beschränken.
Ja, beides. Ja. Beides. Das ist eine, das ist so mehr oder weniger so ihre Weg aus dem braunen Ecken, dass sie einfach so gesagt haben, ja, aber Wirtschaftswachstum, bla, bla, bla.
Mhm.
Aber hast du schon mal von dem...
Also klar, ich kann ja dann wieder... Also das ist ja gut, das wäre wieder so die nächste Energiediskussion. Eben irgendwie gibt es dann wirklich einmal irgendwie das total erneuerbare, autarke Energiesystem oder Kernfusion, bist du auch noch Fan?
Ja, also hast du mal von Circular Economy gehört?
Also eventuell, ich weiss zwar nicht, ob wir das Gleiche.
Ja, das ist einfach also das ist grundsätzlich so ein Konzept, sie nennen es irgendwie so Cradle to Cradle, dass man sich eigentlich bei jedem Produkt, wo man herstellt, sich eigentlich überlegt, nicht nur sozusagen, nicht nur plant, bis es irgendwie im Müll landet, sondern sich auch überlegt, okay, wenn es sozusagen im Müll landet oder wenn es zurückgegeben wird, wie können wir das eigentlich weiterverwenden? Und es gibt so ganz viele verschiedene Konzepte. Ein Konzept ist irgendwie, dass man versucht, Sachen pure herzustellen. Das heisst, wenn du irgendein Produkt hast, dass das nur aus einem Material oder nur aus wenigen Material, die nicht schädlich sind, und man nicht wieder auseinander herstellt. Und ein anderes Konzept ist das ganze Shared Economy Dings. Dass ich zum Beispiel als Firma, ich könnte zum Beispiel den Laptop, den du neu gekauft hast, ich könnte den ja eigentlich einfach nur vermieten. Du würdest irgendwie pro Monat irgendwie so und so viel zahlen und wenn du ihn brauchst, gehst du ihn wieder zurück.
Mhm.
Und ich tue ihn entweder irgendwie auseinandernehmen oder ich tue ihn wieder in den Stand bringen und verkaufe ihn halt irgendwie in einem Land, wo die noch eher so ältere PCs kaufen, für weniger Preise und so.
Ja.
Also ich finde das eher sinnvoll und realistisch, dass man einfach sagt, wir grenzen das Wachstum ein. Also das ist irgendwie...
Ja, was ich einfach das Gefühl habe, ist, dass das... Ich finde, das ist einfach so, eben das ganze Green Economy Ding und das ganze eben irgendwie...
Circular Economy.
Ja, genau, meinst du auch eben so das ganze, also die Ressourcen, die Ressourcenkreisläufe in dem Sinn schliessen. Und um das geht es
ja. Ja.
Ich habe einfach das Gefühl, das ist im Ende vom Tag einfach auch Tagträumerei. Ich meine, das ist irgendwie ein Thema, wo jetzt schon seit Jahren aktuell, klar, das verbessert sich auch immer mehr und wir recyceln auch immer mehr, aber ich finde, am Ende vom Tag geht es doch einfach darum, was wir konsumieren und Konsum verbraucht einfach Energie.
Ja, aber...
Und das hat auch halt einen gewissen Impact. Also, ich meine, da kann man jetzt über CO2-Ausstöße reden und Klimawandel, aber man kann auch... Ich meine, da kommen noch ganz andere Impacts dazu. Also, was Ressourcenverbrauch anbelangt. Und dort, also die sehe ich es irgendwie, eben wenn man jetzt irgendwie da die ganze Entwicklung anschaut und eben was man ja auch schon sagt, eben was den Klimawandel anbelangt, wie weit dass wir dort schon sind. Oder dass es dort dann auch... also ja, es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, wir sind sowieso schon eigentlich zu weit. Das ist irgendwie sowieso eigentlich etwas, das nicht mehr zurückgeht. Oder etwas, das vielleicht irgendwie, sagen wir, für den Menschen vielleicht dann nicht mehr lebenswert wird. Die sehe ich. Ich sehe dort einfach nicht, wie wir so, also wie wir irgendwie eben jetzt, das in dem Sinn so schnell könnten umsetzen, dass das, ja, dass das jetzt für in einem globalen Kontext noch wird funktionieren. Ich sehe das einfach nicht.
Ja gut, ich meine, wir wissen ja nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber ich meine, was du gesagt hast, was du gesagt hast, dass Konsum zu Waste führt. Das ist eben genau das, was Circular Economy sagt, das muss nicht so sein. Ich meine, du schaust, wenn du Natur anschaust, irgendein Baum, der wächst, zusammengeht, wieder irgendwie zur Erde wird und der nächste Baum wächst drauf, das ist irgendwie ein Zero Impact. Also,
ja, aber das braucht einfach sehr viel Zeit und so funktioniert ja eigentlich aber gerade unsere Konsumgesellschaft nicht.
Es gibt schon verschiedene Firmen, die gewisse Produkte erfolgreich so umgesetzt haben. Weil meistens ist es eben so, wenn du ökologischer produzierst, dass das auch kann kostengünstiger sein. Eben wenn du dir überlegst, wie sucht sich meine ganze... Also, du schaust eigentlich sozusagen die ganze Value Chain an und überlegst dir halt einfach, was für Produkte sucht sich wo. Und ich meine, wenn es nachher irgendwie alles... sozusagen umweltfreundlich hergestellt wird, fallen da mega viele Regulationen weg und du musst irgendwie, es gibt oft so Win-Win-Situationen, wo das eigentlich wirklich relativ gut umsetzt. Mhm. Aber ja, ich meine, wir sind natürlich noch Meilen weit entfernt, dass wir irgendwie das können, ja. Sagen wir mal schweizweit.
Also ja, da kommt ja auch noch dazu, dass du das irgendwie, du müsstest ja das auch in, also legislativ, vor allem international auch in eine Form bringen, wo ja dann eben genau die perfekte Ressourcen-Kreislauf-Geschichte auch am günstigsten wäre. Und zwar eigentlich eben irgendwie in jedem Land am günstigsten. Ich meine, eben, wenn du heute siehst, was irgendwie mit diesem ganzen Elektroschrott passiert, wo irgendwie alles hier in Ghana landet zum Beispiel und dort und irgendwie...
Ja, aber wenn du nur noch
Säurebäder da irgendwie Gold und Kupfer und das Dreck getrennt wird. Also weißt, das ist ja eigentlich so jetzt heutzutage das günstigste Modell.
Ja, aber ich meine, das ist verdammte Ressourcenverschwendung. Also du kannst, ja. Ich weiss nicht mehr, wie viel Prozent von dem Gold, das du dort noch rausholst, wo eigentlich in diesen Geräten drin ist, aber es ist ja mega wenig. Mhm. Und wenn plötzlich irgendwie ein Genie kommt und einfach ein PC dir herstellt, der irgendwie modular ist und pure ist, im Sinne von, dass du einfach wieder alles rauslösen kannst, ist das eine mega Geschäftsopportunität.
Ja.
Und klar musst du das in einem internationalen Kontext lösen, aber ich sehe das schon als eine valable Idee. Ich meine, der Punkt ist ja vor allem, dass man einfach von dem Mindset wegkommt, dass man eben Konsum gleich Umwelt zerstören ist und dass man einfach irgendwie versucht, Lösungen zu finden, wo man, es klingt jetzt ein bisschen hippie-mässig, wo man jetzt ein bisschen mit der Natur und nicht gegen die Natur arbeitet.
Mhm. Ja, aber das ist ja wirklich noch extrem weit weg. Und das wäre sicher auch mit Einschränkungen verbunden, gerade was Konsum angeht.
Ja, nein, die Idee wäre aber, dass genau
nicht mit Einschränkungen ist. Wie willst du das machen?
Ja, wenn ich wüsste, wie ich das mache, dann würde ich sagen, da kann man mit dir Baldrian-Podcast aufnehmen.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das technologisch einmal möglich ist. Also es irgendwo... Also,
technisch aber, ist ja lange nicht das Einzige, was da muss dabei sein.
Aber ich sehe... Also gut, ich bin dort bekannterweise halt auch Pessimist.
Bekannterweise?
ich sehe das nicht, wie das irgendwie in einer Zeitspanne soll passieren, bevor das Ganze... Also eben irgendwie...
Dass die Welt explodiert.
Genau, dass sie untergeht.
Ich sehe es nicht. Ich glaube, nach der UNO, sie wird das lösen.
Das stimmt. Heil UNO, darf man das sagen?
Ja.
Voilà. Das war politisch korrekt. Ja, das war ein schöner Exkurs. Oder wenn wir das noch weiterziehen, hast du noch...
Ja, nein, mich würde denke noch interessieren, wie du darauf kommst, dass es eine gute Idee ist, einfach zu wachsen und zu schauen.
Ah, ja.
Oder ist das echt so deine einzige Lösung von unserer miserablen Situation, um reale Werte zu sterben?
Also gut, was heisst schon Wachstum stoppen? Ich finde einfach... gut, ich sage auch nicht, dass das jetzt irgendwie die einzige Lösung ist, aber ich finde, wir sollten darüber diskutieren, dass zumindest so, wie unsere Wirtschaft jetzt funktioniert und so, wie unser Konsum jetzt funktioniert und der technologische Stand, ja, finde ich, dürfte man schon mal auch darüber diskutieren, ja, ob es einfach Sinn macht, unseren heutigen Lebensstandard. Ich meine, ich sehe jetzt hier eben vor jedem liegt ein Laptop, wir hocken irgendwie in einer Vierhalbzimmerwohnung und. Ob das wirklich so eine indiskutabler Punkt ist, generell mal über den Konsum, über das Konsumvolumen zu reden in unserer, also zumindest in der westlichen Gesellschaft. Und ich finde, ja,
also ich glaub, kann man schon. Ich glaube, es ist echt komplett unrealistisch. Meine,
ja, es ist halt einfach, klar, man sieht, dass es ist schwierig zu verkaufen natürlich, da ist halt etwas, eine Art ein unnatürliche das ist ein bisschen ein unnatürliches Verhalten, oder?
Ja.
Niemand will abspecken. Also ja, man sieht es ja auch, keine Ahnung, ob jetzt Flüchtlinge oder Migration oder was auch immer anschaust. Also man, die Leute haben sehr schnell Angst vor irgendwie weniger vom Kuchen zu haben.
Das ist nein. So. Aber also ich sehe das einfach, ich sehe das irgendwie überhaupt nicht als Lösung. Also das wär, wenn irgendwie willst, kann die Psyche des Menschen neu definieren. Also es wäre eine Krise, es wäre ein globaler Cultural Change, den du da irgendwie willst hervorbringen.
Ja. Hey, ich finde einfach, weißt, dass wir also vielfach sind es ja dann auch eigentlich so Pseudo-Lösungen. Ich meine, es geht zum Beispiel irgendwie vom CO2-freien Fliegen.
Aha.
Über
das irgendwie, ist ein Scherz, es geht über CO2-Kompensation.
Ja, über irgendwelche Bio-Cotton-T-Shirts, die noch irgendwie fair sind und so weiter. Es geht, also, weißt, ich finde, das sind dann einfach so Tagträumer-Geschichten, wo man sich da einfach irgendwie ein gutes Gewissen kann erkaufen kann, ohne halt eigentlich einmal sein Konsumverhalten zu hinterfragen.
Ich habe jetzt 10 Monate lang, wir hatten dort ein grosses Projekt mit Cocoa-Zertifikationen und so. Und ich kann gut gewissen sagen, all die Labels, das ist einfach Bullshit. Also es ist wirklich, wie das zertifiziert wird und wie dann niemand durchschauen kann und wie die alle können voll easy Cross-Selling machen, dass der eine Bauer seinem anderen verkauft und der verkauft es und der ist zertifiziert. Und im Endeffekt hat niemand eine Ahnung, wie gross die ganze Zertifikationsmenge soll sein. Und es ist unmöglich, es ist echt komplett unmöglich. Und ja, also das, ich meine, das ganze Bio-Zeug, ich meine, wenn es lokal produziert wird in der Schweiz, dann kannst du sagen, ja, es ist Bio. Mhm. Nur Bio ist einfach äußerst uneffizienten Weg, Sachen anzubauen, was nach Drohnen wieder nicht gut ist. Also, kaufen Mikrobudget. Ich glaube sogar, Mikrobudget-Jockey ist UZ zertifiziert. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
So ist das.
UZ ist echt so ein Label, wo... Es gibt ganz viele verschiedene... Cocoa-Anbau gibt es ganz viele verschiedene Label. Max Havelaar, die haben ein eigenes Label gemacht, aber die sind ja selber auch noch, die verkaufen sie ja irgendwie selber noch, also die branden es auch noch. Mhm. Aber zum Beispiel, es gibt UTZ, es gibt Rainforest Alliance und die haben halt einfach ganz viele verschiedene Kriterien, die du musst erfüllen musst, um ihr ein Label zu bekommen und dann tun die das eigentlich auch auditen. Und wenn du die Kriterien erfüllst, wenn du die Kriterien erfüllst, kommst du echt den UTZ-Stempel über. Also der ist wirklich fast wieder ein Jockey. Kannst mal die Jockey anschauen, es steht UTZ.
Und da ist das fair?
Und nein, da ist es nicht fair. Da ist es einfach, es gibt halt die Kriterien, kannst online schauen, was für Kriterien es haben. Es gibt so sustainable, also zum Teil so sustainable Anbau, also dass es irgendwie nachhaltig ist, dass man irgendwie so gewisse, dass man nicht irgendwie im Rainforest anbauen,
da gibt es meistens auch so soziale Kriterien, dass man irgendwie keine Kinder arbeitet. Und es gibt halt jedes Label hat sozusagen die eigenen Kriterien und du müsstest nach dem Label nachschauen, wenn du willst wissen, was das genau heisst.
Aber ja, eben, die können es selber auch überprüfen.
Ja, das ist fast, ich meine, kannst du dir vorstellen, du hast einfach 1000 Bauern irgendwie in einer Region und all diese Bauern, jeder hat irgendwie einen Hektar Kakao, produziert dann irgendwie so und so viel Kilo pro Tag. Die ganzen Wege, wie das mit Zwischenhandeln schlussendlich zu Mars oder Cargill oder wer immer das in den Kauf geht, es ist einfach nicht wirklich nachvollziehbar. Und ich meine, es gibt sicher gewisse Regionen, gewisse Situationen, wo das gut möglich ist, aber es gibt einfach auch viel Kakao, wo produziert wird, zertifiziert wird und das Zertifikat nicht verdient hat.
Mhm. Aber ist es wirklich gut, wenn man sagt, ja, es ist alles Bullshit und man soll das gerade noch sein? Oder ist es da ein Weg, wenn man wenigstens irgendwie das mal überprüfen bei gewissen Höfen oder bei gewissen Produktionsstätten und dann wenigstens dort irgendwelche Verbesserungen erreicht?
Ja, also gerade spezifisch im Smallholder-Bereich, also so Kleinbauern in so Entwicklungsländern. Das Problem mit denen ist halt einfach, dass die eigentlich eine fundamentale Veränderung braucht. Das Problem ist, dass die gefangen sind in dieser Marktstruktur. Das ist eben zum Beispiel die 1000 Bauern, die produzieren und einen grossen Abnehmer. Das heisst, du hast dann einfach, es ist ein umgekehrtes Monopol, es gibt einen Namen dafür, habe ich vergessen. Und das Problem ist, dass du anstatt nur einen Produzenten, du hast mega viele Produzenten, anstatt nur einen Produzenten und nur einen Abnehmer. Ein Oligopol ist es, glaube ich.
Nein, das sind, glaube ich, nur etwa 2-3 Anbieter sind, glaube ich, Oligopol.
Ja. Auf jeden Fall, das Problem ist, dass es halt eine extrem instabile Marktstruktur ist und du dann wie meistens nicht stabile Preise hast und auch ziemlich tiefe Preise hast. Und man müsste halt einfach irgendwie die ganze Marktstruktur verändern und sozusagen das Ganze vorantreiben. Und ich meine, die Leute die schicken dann selber ihre Kinder nicht mehr aufs Feld, sondern in die Schule, wenn die Geld haben. Also ich meine, das ist überhaupt nicht das Problem. Und ich meine, ein ganz ökologischer Aspekt, das ist sowieso fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt, sage ich jetzt mal, in einem ruralen Indonesien lebenden Bauer beizubringen, dass er irgendwie ökologisch anbauen soll. Also, der schaut sich nur komisch an und versteht überhaupt nicht, wieso er jetzt irgendwie nicht die Pestizide einfach im Fluss, also seine Geräte, Pestizide spritzen und einfach im Fluss auswaschen. Also, es ist völlig unmöglich, kulturell für ihn das zu verstehen. Also, er schnappt das einfach nicht. Also ich meine, es ist sicher gut, dass man an dem arbeitet, aber es ist halt einfach auch mega heuchlerisch, wenn man nachher einfach irgendwie Schock kaufen und das Gefühl hat, dass es jetzt irgendein Problem gewesen ist.
Ja, ja. Ja, aber das hat das wirklich jemand, das Gefühl?
Ja, also wenn jetzt jemand da die vegan produzierten Baumwolle, weiss ich auch nicht was, Bullis kauft, also ich glaube schon, dass es dem nachher ein bisschen besser
geht. Ja, im Schocki essen geht es mir auch immer besser.
Ja gut.
Schön.
Machen wir das Päuseli schnell.
Aha.
Also. Oder wollen wir weitermachen?
Ah, oh, auch irgendein Jingle.
Also, viel Spass beim Musiklosen. Willkommen zurück zum Jahresrückblick 2017. Wir kommen jetzt zum Monat Februar. Auf der Nationalebene ist dort ein grosses Ereignis gewesen. Und zwar ist die Unternehmenssteuerreform eindeutig Bach abgeschickt worden. Mit 59,1%. Nein, im Ernst, England hat es ein paar grössere Themen gegeben dieses Jahr. Wir haben einen neuen Bundesrat. Benni, hast du von dem schon gehört?
Heißt doch irgendwie, heißt doch wie ein Zuckerli, ne?
Ja, Ignacio Cassis, der Designer.
Ignacio CBD Cassis.
Ja, der ist für Kokainlegalisierung. Sehr progressiv. Ja, nein. Es war so ein Tessinoir. Die Tessiner haben seit Jahren brüllt, dass sie wieder einen Bundesrat brauchen, weil sie so etwa 20 Jahre keine mehr hatten. Ungefähr. Und das hat jetzt geklappt mit dem Cassis. Er ist jetzt Außenminister und schon heftige Kritik auch schon wieder. Und was sagt ihr zu dieser Wahl? Ist das gut, dass man da Tessiner berücksichtigt hat?
Das ist gut für das Land, ja.
Also ich habe gar nicht gewusst, dass das Tessin Teil der Schweiz ist.
Ich bin vor allem froh, dass es wieder einmal ein Mann.
Ja, ja, das ist natürlich auch, jetzt sind es auch noch zwei Fragen drin. Das ist eigentlich zu wenig, aber ja. Mhm. Das wird sich wieder ändern bei der nächsten Vakanz, nehme ich mal an. Die gute nächste Vakanz ist vielleicht Doris. Da kommt vielleicht wieder ein Mann.
Oder Dida.
Dida? Ich glaube, nein.
Wer weiß?
Definitiv nicht.
Ja.
Ja, habt ihr da nichts beizutragen zu der Bundesratswahl? Ist gerade das am Arsch vorbei?
Ziemlich.
Ist das so?
Ja, same old, oder? Also.
Was?
Der Simi, ehrlich gesagt, wirklich nicht so mega fest.
Aber das ist unsere Regierung.
Ja, aber es wird irgendwie so der eine Juli mit dem anderen Juli ersetzt. Und im Endeffekt passiert ja, es passiert ja eh nie etwas. Es schiebt sich ja nicht irgendwie gross.
Nein, aber da hat sich schon etwas verschoben. Weil der Burkhalter ist ja eine rote Socke gsi. EU-Turbo. Und der Cassis gilt schon ein bisschen als Rechter. Also das hat schon ein bisschen Verschiebung gegeben und so.
Ja, zwei Zentimeter nach rechts.
Ja, das kann entscheidend sein, die 2 cm.
Ich habe in dem Gremium Mann geschult. Ja.
Genau.
Aber der ist auch sozusagen auch das Parlament oder der Volkswillen ein bisschen, wie sagt man, besser abgebildet.
Ja.
Wir sind ja eigentlich ein bürgerlich wählendes Volk.
Ja, im Ausland hat man das Gefühl, wir sind Nazis, aber ja.
Ja gut, die haben jetzt alle ihre internationalen Probleme. Ich glaube, das Image dieser etablierten SVP sind wir jetzt da eigentlich der Saubermann von Europa. Das hat sich relativ rasch geändert.
Ja, bei uns ist es ja fast 30%. Ja, eben, der Cassis ist jetzt Außenminister und so in der Kritik wegen dem ganzen EU-Debakel. Da hat es ja gerade in letzter Zeit ziemlich gekachelt wegen der Börsenäquivalenz. Muss man vielleicht mal erklären, was das ist. Es geht um die Anerkennung von der EU. Es geht um die Anerkennung von der Schweizer Börsenregulierung durch die EU. Was wichtig ist für unseren Finanzplatz, den hochheiligen Finanzplatz Schweiz. Und die Anerkennung können wir jetzt nur für ein Jahr über. Und der Bundesrat zwei Türen weg, weil es offenbar anders in Aussicht gestellt worden ist. Mhm. Man stellt jetzt auch wieder die Kohäsionsmilliarden in Frage. Das sind, glaube ich, 1,3 Milliarden, die sollen vor allem in den neuen, in Anführungs- und Schlusszeichen, EU-Ländern in Entwicklungsprojekte investiert werden. Also es geht vor allem um die osteuropäischen Länder.
Plus Griechenland.
Oder? Ja, und Italien vielleicht auch. Es geht da so ein bisschen um eine Verknüpfung mit Migration und Bildung vor allem. Und das stellt man jetzt wieder in Frage. Aber der Hintergrund des ganzen Streit, das ist ein bisschen undurchsichtig. Die einen sagen, ja, es ging um den Brexit. Die EU will das erst machen, wenn der Brexit durch ist, die Börsenregulierungsanerkennung. Aber was auch noch natürlich immer noch das Thema ist, ist das Rahmenabkommen, wo der Juncker im November in Brüssel, in Bern war, hat er gesagt, dass wir wollen es eigentlich bis im Frühjahr durch haben, ausverhandelt. Aber da gibt es zwei grosse Probleme bei dem Rahmenabkommen. Das eine ist die Gerichtsbarkeit. Und zwar soll im Streitfall zwischen der EU und der Schweiz der EuGH entscheiden. Also was dem und die EU so. Und das ist für die Schweiz halt problematisch, weil das halt das EU-Gericht ist und keine Schweizer Richter dort sind. Aber das viel grössere Problem ist, dass das Rahmenabkommen im momentanen Umfeld oder in der momentanen Stimmungslage wahrscheinlich keine Chance hat vor dem Volk. Darum wollte man das noch ein bisschen rauszögern.
Ja, was haltet ihr vom Rahmenabkommen?
Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Ahnung.
Also es geht darum, dass... Es geht darum... Ja, es geht echt darum, dass wir...
die Übernahme von EU-Recht
und ja, so. Ja, wir haben zwei bilaterale Vertragspakete gemacht, die ja relativ viel abdecken und in Zukunft soll das quasi automatisch übernommen werden, was in der EU passiert, in einem grösseren Rahmen, eben in dem institutionellen Rahmen. Mhm. Das ist quasi wie...
dass man die bilateralen nicht mehr...
Dass man nicht immer wieder neue Päckchen schnüren muss. Oder wenn grobe Änderung ist, auch wie zum Beispiel Personenfreizügigkeit, war eine grosse Änderung gewesen, oder wieder durch das Volk angenommen werden und solche Sachen.
Ja, ich denke, man sagen, Schweizer Recht für Fremdenrecht.
Ja. Oder sollen wir gerade in die EU beitreten?
Triengerecht vor Völkerrecht.
Ja, aber das würde ich wirklich unternehmen, was ihr davon haltet. Das
ist eine legitime Frage, ja, ob man da gerade beitreten oder nicht.
Ja, das Problem ist, dass er echt noch viel weniger Chancen vor dem Volk. Das Volk hat das nicht.
Ja, das ist ja so.
Ja, ich finde jetzt eigentlich der Weg, wo wir gehen, denke ich, noch schweizerisch. So, nicht wirklich... Ja, also nicht wirklich dieses, aber irgendwie funktioniert es ja doch. Also
ich fühle mich eigentlich,
normal in dieser Situation als Schweiz.
Das Problem ist halt einfach, dass die EU das nicht überhaupt mitmachen. Haben wir nicht mehr so wie bisher.
Es ist einfach viel bürokratischer Aufwand für einen ähnlichen Output am Schluss. Also es ist ja schon so, ich meine, wenn man aus einem wirtschaftlichen Standpunkt das anschaut, ist es meistens eigentlich sinnvoll, eben in dem Sinne der Rechtsangleich und die Übernahme von Richtlinien und wie sagt man, ja, Vorgaben in dem Sinn. Dort sagt man ja eigentlich selten Nein dazu. Das halt, also auch als Exportland, ich meine, wie viel Prozent exportieren wir in die EU?
Weiss nicht,
also ich glaube, ich habe gemeint, mehr als 60% oder etwa 60% oder was auch
immer. Ja, irgendwie 60 könnte es sein.
Also ja, dort macht das halt einfach nur Sinn, wenn du so bürokratische Hindernisse kannst abbauen. Die Frage ist dann halt eben, die ganze Geschichte hängt sich eben an dieser Gerichtsbarkeit auf und ob man Souveränität muss abgeben oder nicht.
Ja, aber eben die Souveränität ist ja eigentlich nicht ein Scherz. Ich meine, die hat man ja eh nicht. Also, die EU stellt halt Bedingungen für den Eintritt in den in dem Markt in der Europäisch, oder? Und wir könnten echt die annehmen oder nicht. Aber wenn du es von Souveränitätsgesichtspunkten anschaust, müsstest du eigentlich sagen, wir müssten in die EU beitreten, also wir könnten die Regeln mitbestimmen in Brüssel.
Mhm. Ja, also das Märchen von oben, irgendwie die EU, oder die EU bräuchte das mehr als die Schweiz, das ist halt...
ja, das ist halt völlig
das ist halt schon recht
leicht. Erst machen wir den Gotthard zu.
Also die... müssen wir schon auch ein bisschen realistischer davon argumentieren. Also auf der Gegnerseite.
Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Also die Schweiz hat da nicht viel Trümpfe in der Hand wahrscheinlich. Die 1,3 Milliarden, die werden sowieso zahlen. Also ja. Ich habe das Gefühl, die EU ist da definitiv am längeren Hebel und irgendwann werden wir dann halt so eine kleine Schicksalsabstimmung haben in den nächsten Jahren, wie das weitergeht.
Also die Schweiz importiert 60% von Europa und exportiert 50% auf Europa. Aber ich meine, wir haben natürlich einen Exportüberschuss ins wahrscheinlich ist es ziemlich ausgeglichen.
Ja.
Aber ja, ich bin einfach überhaupt kein Fan vom Euro. Also wenn die Schweiz kann ohne Übernahme vom Euro beitreten.
Es gibt ja viele EU-Länder, die nicht im Euro sind.
Ja, aber ob es das auch würde, die Schweiz... Ich glaube, es ist uns angeboten worden. Also wir hätten es können machen, wo wir dazu mal mit dem ganzen Beitrittsgesuch und bla bla bla. Aber ob das immer noch so ist.
Ja, wird sicher schwieriger.
Ja. Euro-Fan bin ich auch nicht. Aber das wäre jetzt wieder eine lange Diskussion.
Nein, los.
Weil es ein Teuro ist, oder was?
Ohne Vorbereitung.
Das ist das CBD-Gras nämlich noch viel teuer.
Genau. Ja, weil es halt die verschiedenen volkswirtschaftlichen Realitäten in den verschiedenen EU-Ländern halt nicht abbildet.
Ja, ja, konsequent aus dem
Euro. Abwertung in dem Sinn kannst du vornehmen.
Es war einfach ein Schritt zu früh gewesen, oder? Du müsstest, es würde ja Sinn machen, wenn man das macht, aber du müsstest halt einen Finanzausgleich haben, du müsstest das gemeinsame Steuersystem haben, das Sozialsystem, alles. Oder?
Es ist einfach missbraucht worden als Werkzeug, um die Vereinigung vorantreiben. Das war völlig falsch gewesen.
Nein.
Ja, man sieht ja, dass die Solidargemeinschaft Europa noch nicht so ganz, also noch nicht ganz dort ist, wie man sich das einmal vorgestellt hat.
Nein, also das ist ja, die Deutschen wehren sich immer noch mit Händen und Füßen, dass irgendwie selber da irgendwelche Finanzausgleichssysteme eingeführt werden in der EU. Aber ich meine, ehrlich gesagt ist das auch ein bisschen schizophren, weil innerhalb von Deutschland wird das auch gemacht. Also für das Problem nicht so ganz. Wenn wir ja immer von dem grossen gemeinsamen Europa reden. Aber ja. Politisch auch sehr schwierig im Moment, da eine weitere Integration voranzutreiben. Aber ich bin da auf der Linie von Martin Schulz, Vereinigte Staaten für Europa 2025. Ich prognostiziere, dass wir kommen unter dem grossen Kanzler Martin. 100% Europa.
Ja.
Ja. Ja. Das haben wir ins internationale Geschäft.
Ja. Ja, wenn man gerade von europäischer Solidarität und so weiter redet. Ich hätte mal einen guten Start in das ganze Katalonien-Thema. Dort hat es ja jetzt erst gerade wieder Parlamentswahlen gegeben in Katalonien. Sagen wir mal, ja, wenn wir sozusagen von vorne, von hinten an. dort haben jetzt eigentlich also die Unabhängigkeitsbefürwortende Parteien knappe Mehrheit erreicht. Was jetzt eigentlich eine Art eine kleine, also man kann fast eigentlich von einer Pattsituation reden. Hat sich eigentlich in dem Sinn nicht viel da. Aber die Unabhängigkeitsbefürworter haben ein bisschen Aufwind bekommen. Hat sicher auch mit der ganzen Vorgeschichte zu tun gehabt. Muss man das hier alles noch erklären?
Was man vielleicht muss sagen, ist, dass natürlich für die zentrale Regierung ist das schon eine brutale Niederlage. Weil sie haben die Wahlen ausgerufen und sie haben das Gefühl gehabt, dass sie durch das Separatisten schwächen können.
Genau.
Und der Plan ist halt nicht aufgegangen.
Ja, die ganzen Schlägereien vor den Wahllokalen und in den Wahllokalen beim Unabhängigkeitsreferendum haben sicher nicht geholfen dort.
Genau.
Ja, also man kann ja dort sicher sagen, dass dort die Unabhängigkeitsbefürworter sicher oder politisch oder vielleicht sagen wir das Volksgemüt ein bisschen besser gespürt hat oder ein bisschen besser antizipiert hat. Wie das könnte rauskommen. Und hat die Zentralregierung dort dann eher ein bisschen ins offene Messer gelaufen ist auch. Aber was ich eigentlich an dieser ganzen Diskussion eigentlich noch interessant finde, ist dass ich dort dass das halt jetzt auch gut, gesamteuropäisch hat man sich ja dort, gerade in Brüssel, eigentlich nicht wollen, zum Fenster auslehnen. Und eben das ja eigentlich eine delikate Geschichte ist, die ganze, sagen wir, Kleinstaaterei und Unabhängigkeitsbewegungsdynamik, gerade jetzt auch mit dem Thema Brexit, mit der ganzen Angst, in Frankreich hat man ja auch Angst gehabt, dass da in dem Sinne der Front National stark wird, dass irgendwie ein, wie nennt man das, Frexit, ein Thema wird.
So kreativ.
Frexit gibt es auch.
Der was?
Frexit.
Was ist das?
Österreich.
Die Website. Ah, Exit. Gesundheit.
Der Dömen ist übrigens krank und er hat sich da reingekämpft, ja, damit ihr könnt in seiner sexy Rauchen steht.
Alles für meine Hörer. Die Millionen, die da zulassen.
Mhm. Ja, eben, also man kann ja auch ein bisschen noch zurückgehen, wieso das eigentlich auch wieder aktuell geworden ist oder wieso das auch ein bisschen auftreten gekommen hat. Es ist sicher auch in der ganzen globalen Finanzkrise auch ein bisschen zu sehen, in dem Kontext, wo Spanien eine extreme Immobilienblase ja auch geplatzt ist, wo eigentlich die ganze spanische Wirtschaft extrem darunter gelitten hat. Unter anderem natürlich auch Katalonien als Teil von Spanien. Und es dort eben in dieser ganzen Geschichte aus meiner Sicht halt eigentlich auch wieder um den ganzen Solidargedanken geht. Es geht auch zu einem grossen Teil um
Geld.
Um Abgabezahlungen an den Zentralstaat, wo jetzt in Katalonien halt als zu viel empfunden wird, auch als gängelig. Und man in dem Sinn halt nicht mehr so viel an Madrid zahlen. Man auch argumentiert eben, dass sie in dem Sinn halt eigentlich die Misswirtschaft müssen ausbügeln, wo anscheinend der Zentralstaat veranstaltet hat.
Das ist eine Diskussion, die man bei uns auch sehr gut kennt, oder? Mit dem ganzen Finanzausgleich. Also der Kanton Zürich, der Kanton Schweiz, die haben ja immer das Gefühl, sie müssen ungerechtfertigterweise die Kantone, die nicht aus ihrer Sicht nicht richtig aushalten können, mitziehen mit diesen Zahlungen. Das macht sie auch nicht glücklich.
Genau.
Ja, aber ich meine, also das grosse Problem ist bei diesen ganzen Unabhängigkeitsbewegungen, da verstehe ich auch so ein bisschen Brüsseler Haltung dazu, weil also, da kann ja jeder kommen, oder? Am Schluss. Oder? Es gibt ein unabhängiges Baskenland, es gibt unabhängiges Korsika, unabhängiges Sizilien oder weißt du Gott was.
Ja.
Wallonien, Flamen. Oder es gibt ja jüngste Länder, die so Probleme in Anführungszeichen haben, oder? Mit irgendwelchen Minderheiten oder.
Ja,
aber ich meine, aus demokratischer Sicht, wenn du halt einfach eine Region hast, wo du Unabhängigkeit willst, wieso nicht einfach all diesen Unabhängigkeit geben?
Ja, und dann ist am Schluss die Staaten in Europa, oder wie?
Wieso nicht?
Ja, was ich eben dort
denke. Ja, also, ja, wieso nicht?
Ja, weil das scheiße ist.
Wieso ist das scheiße?
Gut, das ist schon legitim. Was ich eigentlich noch interessant finde in der Geschichte, ist einfach, dass es ja eigentlich, eigentlich das ganze Unabhängigkeitsthematik, eben dort, was Solidarität und so anbelangt, eigentlich auch so ein bisschen in dem ganzen Links-Rechts-Spektrum eigentlich auch wirklich ein Paradox irgendwie entwickelt hat. Da ja eigentlich, dass gerade eher so ein bisschen im linken Rand eigentlich sehr viel Sympathie genießt. Was sich dann aber eigentlich auch wieder beißt, so ein bisschen mit dem ganzen europäischen Geist. Das finde ich eigentlich auch ja, ein bisschen lustiger daran. Also,
ja, und halt auch echt voll nationalistisch motiviert ist.
Mhm. Also ja, ist dann halt eben so die Selbstbestimmung der Völker, wo man dann auch wieder darüber diskutieren kann, was ist ein Volk. Ja, was sich dann halt eben einfach mit dem europäischen Solidargedanken irgendwie beißt, wo.
Und auch mit dem Integrationsgedanken halt.
Mhm.
Das finde ich alles problematisch. Oder? Wenn man auf die Welt schaut, also Katalonien löst ihre Probleme nicht, also löst seine Probleme nicht, wenn sie unabhängig werden. Im Gegenteil. Also,
ja, aber wenn du einfach ein Gebiet hast, wo irgendwie 50, mehr als 50% Unabhängigkeit wollen, wenn schon irgendwie denen nicht entscheiden. Es sind irgendwie alles mündige Bürger.
Aber ja, also ich meine, wenn das bei euch passiert, ich meine, also das wäre, glaube ich, das beste Beispiel, dass das sicher nicht zielführend ist. Ich meine, es wär kein EU-Land mehr, die hätten keine Währung.
Nein.
Also könnten dann halt irgendeine katalonische Währung in dem Sinn einrichten.
Die Firmen sind jetzt schon ein bisschen abgezogen. Ja. Ja, ich meine, weißt, man kann schon darüber diskutieren. Schottland war ja ein Beispiel, wo man gesehen hat, dass man so eine Abstimmung durchführen kann. Mhm. Aber so wie das Katalanen gemacht haben, ist das natürlich nicht
sehr zielführend. Es ist natürlich oder? Auch eigentlich wirklich eben auch ein politisches Trauerspiel gewesen. Ich meine, du führst irgendwie eine Volksbefragung durch, die anscheinend ja auch gar nicht sehr bindend sind. Nee. Alle Gegner von dem Referendum nehmen gar nicht teil. Ich meine, was hat das für eine Wahlbeteiligung gehabt? Irgendwie 140%.
Das kann sein, ja. Also die Gegner haben es eigentlich boykottiert.
Mhm.
Also kannst du eh drauf schiessen, was
der Abstimmung also ist einfach dann ein bisschen fraglich, ob man das als demokratischer Prozess kann gelten kann.
Aha, ja, aber ich meine, du kannst sagen, der Prozess war nicht richtig, aber es ist ja eine andere Diskussion, ob man grundsätzlich einfach den Regionen die Möglichkeit geben, unabhängig zu werden.
Aha, ja.
Also ich sehe einfach kein... Also, jeder sagt einfach, ja, nein, ich nicht, und bla bla bla, aber im Endeffekt...
Ja, ich finde es einfach irgendwo lächerlich, wenn... Also klar, wir hätten dann das... Also, aus meiner Sicht geht es halt einfach um Ausgleichszahlungen und es geht halt einfach ums Geld, das sie abliefern müssen. Klar, es ist ja dann, ich meine, die ganze katalonische Identitätsthematik ist ja dann vor allem gross gemacht worden. Die ganze Unterdrückung im Franco-Regime und dass ja da die regierende Partido Popular, heisst sie, glaube ich, die PP in Spanien. In dem Sinn ja auch eine Art des Kind ist von der ganzen Franco-Diktatur noch.
Mhm.
Ja, wo ich aber, also ich mache mir da wieder Katalanen hässig, aber wo ich irgendwo durch auch ein bisschen heuchlerische Argumentation finde. Ich meine, gerade was irgendwie die Sprache, der Sprachgebrauch in Katalonien anbelangt, ich meine, dort haben sie jetzt also einen riesen Fortschritt gemacht, was das anbelangt. Also sie haben auch riesen Freiheiten, was auch in der Schule anbelangt. In der Schule wird einfach katalanisch geredet. Auch bei Behördengängen wird katalanisch geredet. Also ich finde, man kann dort nicht in dem Sinne von einer Unterdrückung reden. Ich meine, das ist eine andere Thematik. Man kann dort schon noch darüber reden, dass Spanien irgendwie die ganze Diktatur nicht aufgearbeitet hat und dass irgendwie die PP vielleicht auch mal ihre Vergangenheit aufarbeiten sollte. Aber ich finde, das sind eigentlich wie so zwei verschiedene Probleme.
Ja, aber ich finde es eigentlich generell heutzutage in Europa noch irgendwelche Grenzen zu verschieben und so. Das ist eigentlich sehr rückwärts gewandt.
Mhm. Ja, aber wieso? Ich sehe irgendwie so ein rationales
Argument. Das führt wieder zu neuen Konflikten, neuen Problemen. Und das löst sich einfach nicht. Wenn du es im globalen Kontext anschaust, das ist doch einfach, das soll man nicht, keine Ahnung. Eben, 300 Regionen haben in Europa, die alle so voll autonom sind. Das sind sie ja nicht. Also, auch wenn sie die EU sind sie das
ja,
nicht. Was bringt ihr Nationalstaat?
Also, es ist ja nicht an dir zu entscheiden. Das ist ja, also wenn die Leute in Katalonien oder
in Barcelona
oder in der Stadt, wenn... Ja gut, aber das ist einfach, weil der ganze Prozess nicht funktioniert. Also ich meine, haben wir jetzt ein unabhängiges Kataloniens und gesehen, was passiert in 10 Jahren?
Nein, naja, aber du siehst, was passiert, wenn das einfach so einseitig durchgeführt wird.
Das ist ja klar funktioniert es so nicht. Aber ich meine, du behauptest einfach, dass es eine Destabilisierung anhand von was behauptest du das?
Das, was jetzt passiert, ist sicher eine Destabilisierung der Region.
Aber du sagst echt grundsätzlich, wenn die Regionen Unabhängigkeit erlangen, ist das irgendwie ein Rückschritt.
Ja, logisch. Also, Destabilisierung ist ja logisch. Ich meine, Spanien würde das nie akzeptieren. Und die werden alles dafür tun, dass zum Beispiel ein Staat Katalonien nicht in die EU kann. Da ist schon wieder eine Destabilisierung von Europa. Das siehst du bei Mazedonien. Mazedonien wird niemals in die EU kommen und die Griechen immer sagen, nein. Ja, es führt einfach zu neuen Konflikten, die einfach unnötig sind. Ich meine, was sind die Katalanen? Werden die unterdrückt? Werden die geschlagen von den Spaniern? Oder? Ich verstehe das einfach nicht.
Ja, nein, aber es sind einfach demokratische Bürger, die ihre Unabhängigkeit wollen. Also ich meine, dass wir irgendwie die
es gibt keinen Staat, wo du einfach kannst sagen, ich will unabhängig sein und du bist unabhängig. Das läuft einfach so.
Ja, aber ich stelle...
Das ist völlig verlächerlich, nicht so einfach zu sagen, wir haben eine Mehrheit für Unabhängigkeit.
Ja, aber ich stelle grundsätzlich die Frage, ob du das nicht einfach selbst so machen kannst.
Ja, okay.
Ja gut, ich finde es recht an und für sich, finde ich schon auch legitim. Ich meine, wenn du eine geografische Einheit hast und das Gefühl hast, wir sind besser dran, wenn wir uns da eben selber irgendwie verwalten als Staat. Also ich meine, ja, try it, aber ob es da wirklich gut rauskommt, das ist eine ganz andere Frage. Also ich kann mir ehrlich gesagt, ich meine in dem Katalonien, ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand, der wirklich noch bei Sinnen ist, von all diesen huren Unabhängigkeitspolitikern tatsächlich das Gefühl hat, dass sie das wollen. Also mit all diesen Konsequenzen. Yeah. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich meine, das Recht auf das finde ich auch völlig legitim. Ich meine, du musst halt einfach eben mit den Konsequenzen halt rechnen. Ich meine, ja, aber die sehe ich das auch nicht realistisch. Ich meine, du kannst nicht irgendwie das Gefühl haben, ja, wir werden dann irgendwie, wir werden dann irgend so eine Schweiz, wo, keine Ahnung, wir machen dann so kurz irgendwie unsere eigene Währung und ich weiss doch auch nicht was, wir werden da irgend so eine Dienstleistungshub für irgendetwas oder Finanzplatz oder ich weiss doch auch nicht was.
Also, Personenfreizügigkeit, die sind umschlossen von Spanien.
Ja.
Und also von EU?
Bei mir haben sie noch.
Ja. Du kannst Personenfreizügigkeit mit dem Mittelmeer machen. Ja.
Ja. Aber ja, ich meine, das... Ja gut, das wird ja vor allem eben einfach so aus Angst vor so Zentrifugalkräften halt einfach nicht akzeptiert. Also auch von der EU nicht. Ich meine, die EU hat einfach sozusagen die Schnorre zu, weil sie das Gefühl haben, das wird sich regeln dort unten irgendwie.
Die EU hat einfach absolut kein Interesse daran, dass es neue Staaten wird, die man wieder aufnehmen muss und das ganze Drama von vorne muss machen. Also,
ja.
Das verstehe ich auch völlig.
Mhm. Aber ja, ich meine, es ist sicher, also ja, die Gefahren sind ja nicht von der Hand zu weisen. Ein gutes, neues Beispiel ist Ex-Jugoslawien. Was passiert, wenn Unabhängigkeitsbewegungen aufkommen und die Dynamiken überhand nimmt oder was für Dynamiken der halt könnte überhand nehmen.
Nein.
Zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht. Was wäre eine Unabhängigkeitsbewegung, wo friedlich vonstatten gegangen ist? Ich weiß gar nicht. Hätte es das mal gegeben?
No,
friedliche Abspaltung. Schottland?
Ja, also es hat eine Abstimmung gegeben, ja. Vor nicht allzu langer Zeit.
Aha, ja, nein, eine Abstimmung, aber das ist ja nicht...
Wenn die hätte angenommen werden, dann wäre es friedlich von Schottland
gegangen. So. Ja, dann wäre es auch friedlich abgegangen, ja. Aber dort muss man auch sehen, dass Schottland in dem Sinn schon staatliche Strukturen hat.
Ja. Ja. Nein,
so.
Kein Beispiel von friedlichen.
Ja.
Das geht sicher, aber ich wüsste es
nicht. Habe ich auch interessant gefunden, das Jahr.
Ja,
was gibt es sonst noch? Frust vom Jahr.
Katalonien.
Goldener Stefan für den Putsch der Wand.
Ja. Angesprochen.
Ja, was machen wir jetzt? Nordkorea?
Das nicht, ist das wirklich wert, etwas dazu zu sagen?
Nordkorea.
Könnte man auch als Nebenschauplatz zum Donald nehmen. Wenn wir ein
bisschen über Trump reden. Ja, ich kann jetzt schon genau etwas zu Nordkorea sagen. Ich
glaube, interessant
wird. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein grosser Nordkorea-Fan
bin. Wegen dem Essen.
Wegen dem Essen. Und wegen den Comics-Filmen. Habt ihr gewusst, dass die dort so eine Industrie haben, wo mehrere, also die haben die ganzen Büros, wo Leute einfach so Comics zeichnen für so Animationsfilme. Weil scheinbar ist das immer noch ziemlich, labor-intensen Job. Also du musst halt jedes Bild, irgendwie 20 Bilder pro Sekunde in so einem Comics, muss halt jedes Bild muss wieder sozusagen gezeichnet werden und ausgemalt werden und bla bla bla. Und
also das wird cool.
Ja, yeah, und das wird in Nordkorea gemacht. Und dann hast du dann irgendwie, ich habe mal so einen Bericht von einem Expert gelesen, wo dort halt irgendwie in, was ist Pyongyang oder so, gewohnt hat. Und so ein bisschen von seinem Leben erzählt hat. Er war einfach nicht der Verantwortliche von seiner Firma, um die Leute zu überwachen. Also überwachen, halt einfach schauen, dass die ihren Job machen. Und er ist dann einfach jetzt ein bisschen der Stadt umgehängt und einfach in die völlig leeren Hotels, in leeren Esssälen irgendwie so gegessen und ist in diesen Fake-Supermärkten rumgelaufen und so. Das ist noch ziemlich interessant. Ich finde es eigentlich immer mega interessant, wenn man so Berichte hört von Leuten, die einfach in Nordkorea gewesen sind. Mhm. Man kann ja, glaube ich, als Tourist kann man, glaube ich, dort hingehen und zahlt man also ziemlich viel, zahlst du so 2000 Stutz oder so für 2 Wochen und dann wirst du einfach durch Nordkorea geführt. Ich fände das eigentlich schon noch mega interessant, aber es ist halt so ein bisschen, willst du wirklich Geld in das Land einbringen.
Und ich meine, was siehst du? Du wirst eigentlich umgeführt von
Disneyland,
ja. Ja, klar, du wirst eigentlich umgeführt, aber du siehst ja, also ich meine, so, schon nur, dass du umgeführt wirst, also siehst du eigentlich schon genug viel, ohne das Gefühl.
Nein.
Also weißt du, ich meine, die Absurdität könnt sie ja nicht verstecken. Also, du kannst sicher mit ein paar Leuten reden und wieder den Preis jetzt irgendwie den Kim Il-sung oder Kim Jong-il oder wer auch immer. Die Videos sind auch so lustig, wo man so anschaut von den Liedern, die gesungen werden, ja, über die Präsidenten. Das ist völlig krank.
Ja, wo der Al gestorben ist und eigentlich alle völlig durchgedreht sind. Die Tränen ausgebrochen. Ja. Im Fernsehen sogar, die uns verkündet hat.
Ja, ja, aber auch in diesem Jahr ist ja ein bisschen der Dirty D. Hat er da auch ein bisschen angefangen zu tweeten. Ich meine, grundsätzlich ist es vielleicht noch wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen Geschichte kennt. Und Korea hat eigentlich mehr oder weniger nach dem Zweiten Weltkrieg, das war eine Kolonie gewesen, oder eine Besetzung von Japan, Nach dem Verlust vom Zweiten Weltkrieg ist die Besetzungsmacht Japan sozusagen abgezogen und auf die Inseln in Japan heute begrenzt worden. Und im Norden ist das Ganze eigentlich ein bisschen unter chinesischer und sowjetischer Obhut gestanden. Und im Süden ist es eher so ein bisschen verwestlicht. Und die Amerikaner sind dort dann eigentlich vor allem vor Ort gewesen nachher. Und es hat dann irgendwie 1950 oder so irgendwie einen Krieg gegeben, weil die Nordkoreaner irgendwie das Gefühl hatten, wir machen jetzt da wieder Eiskorea draus. Das ist eine von den wenigen wahrscheinlich wirklich erfolgreichen Militärinterventionen von Amerika, dass man langfristig dort wirklich das Südkorea können verteidigen und aufbauen. Und ich habe auch gelesen, dass Südkorea ist das Land, das am Amerika-freundlichsten ist auf der ganzen Welt. Also wenn man so die Leute fragt, ob Amerika geil ist oder nicht, dann sagen die alle, es ist voll geil in Südkorea.
Das ist noch verständlich.
Und ja, ich glaube, es haben alle so ein bisschen gehört. Donald Trump versucht jetzt mal eine neue Variante, wie man Diplomatie macht. Ich finde es mega interessant. Also ich finde es mega interessant zu sehen, wie das rauskommt. Aber es ist ein kleines Spiel mit Feuer. Es ist ein mit einem sehr grossen Feuer. Weil es ist eigentlich allen sehr klar, dass sobald etwas passiert, weiterreden.
Ja, sorry.
Es ist die Chance relativ hoch, dass einfach mal eine Atomrakete auf Seoul, auf die Hauptstadt von Südkorea, fliegt. Und dort wohnen, glaube ich, ein paar Millionen, 10 Millionen Menschen oder so.
Mhm.
Also es ist einfach, sobald es dort der Krieg ausbricht, wird es sehr, sehr viel Tote geben. Und es ist irgendwie wie nicht verantwortbar, dass man so mit so einer Gefahr umgeht, wie das unser Herr Donald Trump macht. Und wahrscheinlich ist ihm das einfach auch gekommen. Also, Trump weiß man ja eh nie, was er macht. Aber ich tippe darauf, dass er einfach völlig, dass er sich das einerseits nicht bewusst ist und andererseits einfach im Empathiefeld für die ganzen Südkoreaner und Japaner.
Das Ding ist ja immer, Das gilt ja das Prinzip von der atomaren Abschreckung, oder? Niemand setzt Atombomben ein, weil er selber muss davon ausgehen, getroffen zu werden und ausgelöscht. Und ich meine, ein Nordkoreaner wirklich würde eine Atombombe ablassen. Das wäre eine totale Selbstmordmission. Also, die werden dann weggefegt.
Ja, gut, aber das wäre jetzt ja. Also, ich meine, ja, für das Regime ist ja eh klar, dass sobald es Krieg anfängt, dass die das nicht werden überleben. Insofern, ja. Sobald das Krieg angefangen hat, gibt es für diese Kim Jong-un eigentlich überhaupt nichts mehr zu verlieren.
Mhm. Aber es gibt auch nichts mehr zu gewinnen, wenn er eine Atombombe ablässt.
Ja, außer. Ja, ich habe keine Ahnung, wie so ein Mensch funktioniert. Er geht sicher in Geschichtsbücher rein, wenn er so. Also, ich glaube nicht, dass das für uns irgendwie irgendwo ergründbar ist, wie so ein Mensch tickt und Entscheidungen fällt. Auch wenn er in der Schweiz studiert, in der Schule gegangen.
Ja, letztes Jahr im Parlament gefragt, ob der Berndeutsch kann. Wenn man das wissen.
Das ist wichtig.
Bundesrat hat es nicht beantworten können.
Ja, nicht. Weil in diesen Expert-Schulen ja alle
das ist das wichtigste Fach. Ja, aber ich habe schon das Gefühl, also das ist ja eigentlich der Status quo, vor allem für Nordkorea, also auch erstrebenswert ist. Oder auch das ganze Säbelrasseln. Also ich glaube, Nordkorea macht das ja schon nicht in dem Sinne nur aus Innenpolitik. Ich habe noch eher das Gefühl, dass beim Trump das noch eher so in innenpolitische Aktionen sind. Aber ich sehe jetzt bei Nordkorea eben auch nicht irgendwie die Intention, dass die jetzt tatsächlich irgendeinen Angriffskrieg starten. Hm. Wo es eigentlich auch in der Rhetorik meistens, also jetzt sind sie auch eigentlich recht konsistent, dass das eigentlich nie als Angriffskrieg sozusagen deklariert wird. Also es wird auch immer so erwähnt, dass sie halt bei einem Angriff halt zum Beispiel jetzt könnten Amerika treffen.
Genau.
Und ich sehe dort dann auch, also aber ich meine, die grösste Errungenschaft für sie ist einfach, dass sie die Bombe jetzt haben. Aus meiner Sicht. Also dass sie jetzt halt einfach Atommacht sind und vielleicht noch am ehesten, also gut, ob sie dann aus einer Isolation kommen, das nee. Ist auch eher unrealistisch, aber zumindest ja, weniger Gefahr rum ist, dass, ja, dass sie Krieg fürchten
müssen. Ja, ich meine, sorry.
Was vielleicht noch, ich meine, der ganze Anti-Amerikanismus, das muss man vielleicht schon auch noch erwähnen in Nordkorea. Das hat ja schon auch noch seinen Grund im ganzen Koreakrieg. Also dort ist ja von den Amerikanern ist dort, also Nordkorea ist ja wirklich flächendeckend bombardiert worden mit, also ich kann jetzt Zahlen hier nicht, also wie viele Tote und weiß auch nicht was.
Ich weiss, dass mehr das Bomben auf Nordkorea abgeworfen sind, als im ganzen Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurden.
Ja. Also das ist, glaube ich, auch, ich meine, für die ganze Generation anscheinend auch, also das ist, glaube ich, traumatisierend gsi, ja, also auf höchstem Niveau und auch, ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was die ganze Zeit auch vom Regime immer wieder, auch immer wieder in Erinnerung gerufen wird, die ganzen, eben da die amerikanischen Bomber, die dann anscheinend, ja, wir sehen so im Tiefflug gegenüber das Nordkorea geflogen sind, das hat man dann anscheinend auch gehört, schon von weitem her. Das ist, also das ist, glaube ich, keine allzu tolle Zeit gewesen.
Mhm. Aber man muss auch wieder sagen, es ist doch auch schon wieder ein Zeit her.
Ja, klar.
Dass man aus dem kann auch aktuell irgendwelche Sachen ableiten.
Ja gut, also ich meine, ich habe das Gefühl, so das kollektive Gedächtnis hängt halt einfach mega damit zusammen, wie man das halt weitergeht. Also ich meine, schau zum Beispiel Deutschland an. Ich meine, in Deutschland sind sich alle noch bewusst, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Hankerum in Südostasien hat niemand den Plan, was während der Kolonialzeit passiert ist. Und wenn, also ich kann mir gut vorstellen, dass man in Nordkorea den Kindern erzählt, wie viele Bomben und es gerade noch verdoppelt und irgendwie sonst noch was dazu tut. Also, wenn das ein kollektives Gedächtnis, das muss halt kulturell proaktiv auferhalten werden. Und ich glaube jetzt nicht, dass das nicht passiert ist in Nordkorea, weil es einfach ein Interesse
ist. Das glaube ich auch nicht, aber ich meine, es ist halt, also wenn du das mit Deutschland vergleichst, Also Deutschland tut sich da nicht in eine Opferrolle stellen, oder im Gegenteil?
Nein, nein, aber es geht mir auch einfach generell darum, dass man so kollektive Erinnerungen schon aufrechterhalten kann.
Ja, ja.
Und ich meine, kannst du die politisieren oder nicht? Also.
Ja, aber das, also ich finde es generell problematisch, wenn man das immer politisieren würde, das halt ja, auf einer emotionalen und nicht auf einer sachlichen Ebene ist.
Aber es sind über 100'000 Tonnen Bomben gewesen. Nein, nein, warte. Es sind 635'000 Tonnen Bomben und das sind 100'000 Tonnen mehr als im Zweiten Weltkrieg gebraucht worden sind.
Ja, das ist schon krass. Aber ich meine, objektiv gesehen muss man eigentlich sagen, dass die Regierung, die müsste eigentlich weg. Also, wenn man könnte, müssen wir die irgendwie wegbringen. Und weil die Zustände in diesem Land, die müssen wirklich katastrophal sein. Für die Einwohner.
Man schätzt, noch zu dem noch, man schätzt, dass 12-20% der nordkoreanischen Bevölkerung getötet worden sind. Also
das ist könnte jeder einen.
Das ist eine ziemlich heftige Nummer.
Mhm. Ja.
Aber ja, ich meine, grundsätzlich, mit Krieg löst man kein Problem. Also es gibt, wenn man irgendwie Statistiken anschaut, es gibt das ganze Peacemaking-Effort von der UNO oder was auch immer. Und es gibt Statistiken, dass du eigentlich ein wirklich vom Krieg zerstörtes Land brauchst du 2 Generationen, um das einfach wiederherzustellen. Und das heisst einfach, vor nie einen Krieg haben, weil du wirst viel mehr kaputt machen, als was Es gibt, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Krieg gibt, den man rechtfertigen kann.
Wo gegen Hitler schon?
Ja, das ist wahrscheinlich so, mehr oder weniger das einzige Beispiel, das so funktioniert.
Gegen Napoleon auch, also seiner Zeit.
Ja, aber jetzt in der neuen Zeit.
Ja. Ja, und sonst, Donald.
Das Atom.
Du bist Fan, Benni.
Ich bin schon ein bisschen Fan.
Ich eben auch. Man traut es fast nicht zu sagen. Also mittlerweile kann ich es nicht mehr, interessiert mich eigentlich nicht mehr, was dort abgeht. Aber am Anfang habe ich das extrem spannend gefunden, zu beobachten. Vor allem, wie alle durchgedreht sind wegen ihm. Das habe ich sehr schön gefunden. Das habe ich mir gerne angeschaut.
Ja, ich habe das eigentlich auch noch schön gefunden. Bis ich mal lang und breit mit der Amerikanerin darüber geredet habe, dann sie mir eigentlich gesagt, dass sie das voll daneben findet, dass wir Europäer das alle so interessant und lustig und witzig finden. Ich meine, im Endeffekt, wenn du Sachen anschaust wie die ganze Gesundheitsreform, dann redest du einfach über Leben.
Ja,
also es ist schon.
Aber das ist ja nicht neu vom Trump. Also ich meine, du warst der Bush auf der gleichen Linie gewesen wie der Trump. Das ist nicht neu, dass der Republikaner dort.
Ja, gut, aber es ist etwas anderes, wenn du ein halb funktionierendes System hast und sagst, willst du zerstören. Oder wenn ich, also, ja, aber fair enough. Aber grundsätzlich, keine Ahnung, man, das ist doch einfach. Es kommt ja eh niemand raus.
Also, inhaltlich ist es nicht so wahnsinnig, was er macht. Das ist ein klassisches republikanisches Gedankengut, größtenteils. Nicht überall. Interessant ist, wie er sich verhält, oder? Ich habe
noch ein bisschen spiced up mit White Supremacy.
Also mit dem ganzen Checks and Balances, wo ja in Amerika doch auch noch gut funktioniert. Das sieht man jetzt ja auch nach einem Jahr, dass da nicht irgendeine Donald Trump-Diktatur oder so. Gegangen ist. Also da kann man ja eigentlich auch ein bisschen wieder ein bisschen vom Gaspedal treten, was das anbelangt. Ich meine, es ist das Gleiche wie halt Obama auch nicht das Land auch nicht in den Garten
Nebel verwandelt hat,
die 8 Jahre, bekannterweise.
Ja, also ich meine, politisch ist es eigentlich wirklich nicht so interessant. Es ist vor allem für die persönlichen Ebene extrem interessant. Und es ist halt einfach, ich meine, der ganze Wahlkampf, dass irgendwie mehr als 50% von allen weißen Frauen für den Donald Trump gestimmt haben. Also ich meine, das ist völlig, also, nach dem wie hat es geheißen, da, nach dem Bass-Tape, den er einfach irgendwie öffentlich zugeht, dass er irgendwie Pussy grabbt und das irgendwie noch hure geil findet und so. Also, ich meine, das ist doch völlig krank. Also ich hoffe, als ich das gesehen habe, habe ich schwer gehofft, dass es in der Schweiz nicht möglich ist, wenn jemand so etwas rauslässt, nachdem noch irgendwie gewählt wäre.
Aber das ist ja wirklich ein spannender Punkt an dem Ganzen. Das hat uns ja der Wahlkampf wieder gezeigt, dass wir Europäer, wir wissen gar nicht so wirklich, was in diesem Land abgeht. Ich meine, das ist so ein Riesenland. Und was wir so mitbekommen, so über das popkulturelle Zeug, so Filmen und so, Serien, das ist ja meistens Ostküste oder Westküste. Aber was da in der Mitte so passiert, was dort so der Alltag ist von den Menschen, oder die Lebensrealität und vielleicht auch Gesinnung und so, das ist da wahrscheinlich schon noch etwas anderes.
Ja, aber selbst... Ich meine, ich habe ja nur irgendwie eine kleine Erfahrung, aber ich bin nach 2 Monaten in Kalifornien gewesen. Ich meine, die Leute ticken völlig anders als mir. Also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das sind so kulturell die Amerikaner, das sind so einfach so ein bisschen Europäer oder so, aber hey, du schnallst im Fall nichts, was dort abgeht. Die Incentive, also die Beweggründe, die haben, Sachen zu machen oder Sachen nicht zu machen, das ist völlig absurd für einen Europäer, vielleicht insbesondere für einen Schweizer. Ich meine, die ganzen Autos und was die essen und was die machen den ganzen Tag. Das sind definitiv keine Europäer.
Aber was ich noch cool finde an dieser ganzen Trump-Wahl, ist auch, dass die Schamlosigkeit, die da halt auch in dem Sinne Tag kommt, und auch also viele Aspekte, die bei vielen anderen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten in dem Sinne gar nicht anders wäre. Also die ganze Vermischung von Privatem und Politischem, die ganze Dünkelpolitik, die ganze Problematik mit so Superpacks und diesen ganzen Spenden, die die in dem Sinne bekommen, von irgendwelchen Interessengruppen, Firmen und so weiter.
Gerrymandering.
Also zum einen kann man ja vielleicht sagen, kann man ja auch positiv anschauen, dass die Medien halt das jetzt auch ein bisschen offensiver wieder angehen, was das anbelangt. Fragst du halt, wird das wieder einfach ändern, wenn der Trump nicht mehr rum ist. Und zum anderen eben, dass er halt einfach auch recht schamlos mit dem umgeht.
Das Problem ist dort, glaube ich, dass wenn er den richtig gewinnt, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist das kein Thema mehr. Und wenn er den richtig gewonnen, dann funktioniert ja alles.
Also eben, ich meine, gut, da kann man auch wieder darüber streiten, ob irgendwie Hillary Clinton halt einfach die falscheste Gegenkandidatin war. Gut, das ist dann halt so ein bisschen Kaffeesatz lesen. Aber ich meine...
Feel the burn, sage ich dann.
Ja, ich meine jetzt, aber wenn man dann sozusagen über so die Trump, also ja, dann kommen wir zu so Trump-Dynastie und Trump als, also so das ganze, wir haben das Gefühl, eben, das ist so irgendwie eben die neue Mafia-Familie von Amerika dafür. Ich meine, Amerika hat gerade in jüngster Zeit mehrere dynastische Familien eigentlich erlebt. Ich meine, Kennedy, Clinton, Bush-Familie. Die hätten unter Umständen sogar 3 Präsidenten gestellt.
Ja gut, aber ich meine, die haben einfach ihre ganze Sippe mit ins Weiße Haus genommen und dann irgendwelche komischen Aufgaben gegeben in Jared Kushner, wo sie irgendwie völlig...
Aber das finde ich einfach geil, weil ist das einfach so schamlos. Er geht einfach einen Fick drauf. Er macht das einfach und er zeigt dir das auch. Also ich meine, muss man nicht erzählen, dass das irgendwie eben in einer Bush-Administration oder egal in welcher Administration. Ich meine, du hast ja eben den ganzen Dünkel. Und ich meine, gerade die sättigen Familien, die haben so riesen Apparate hinter sich. Also ich meine, das wird stattfinden. Eben vielleicht halt, ich meine, es wird sicher weniger thematisiert vielleicht, oder ist weniger thematisiert worden in den Medien und man hat es ein bisschen cleverer irgendwie angestellt, nehme ich jetzt mal an.
Ja, jeder Fachpolitiker hat so einen scheiß Apparat in sich. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man irgendwie einen Sitz holen im nationalen Parlament, 100 Millionen, muss gar nicht erst wählen, irgendwie kandidieren. Und das ist halt schon problematisch. Nein, aber so ist das System und offenbar ist das gewolltes System.
Ich weiß, wie es funktioniert in einem Dorf in Indonesien.
Einfach zweimal. Ja, wahrscheinlich so wie
es
drin.
Es gibt.
Es ist einfach ein paar Juli verteilt.
Genau. In Indonesien ist eigentlich so Dörfer, Desas und so Gemeinden, Kecamatan organisiert. Und wenn du einfach willst, Kepala Desa, das heisst einfach Kopf vom Dorf werden. Dann musst du mehr oder weniger, der eine hat mal gesagt, etwa 500 Millionen, das sind wahrscheinlich etwa 40.000 Franken, die etwa mehr oder weniger Zeit legen. Und du gehst einfach von Haus zu Haus und gibst dir Geld. Und nachher, wenn du gewählt wirst, kommst du mehr oder weniger vom Staat einfach in so mehr oder weniger so Geld geschickt über und kannst so ein bisschen machen mit dem Geld, das du willst. Und es gibt, ich war jetzt im einen Dorf und die haben irgendwie, jedes Mal, wenn du da gehst, zeigen sie dir einfach irgendwie so einen Haufen Beton, der irgendwie so ein bisschen wie ein Steg aussieht und sagt einfach, ja, wir haben mal den Hafen da gehabt und bis irgendwie einfach mal irgendeinen anderen Typ Sägen bekommen hat und mehr Familien von dem einfach im anderen Dorf wohnt und dann hat sich die ganze Hafen dort runter verschoben. Also es ist extrem korrupt und mehr oder weniger in Indonesien, alles, was der Staat, alle Institutionen, die der Staat müsste oder sollte, bereitstellen, funktioniert einfach nicht. Also alles. ÖV, Müllabfuhr, Elektrizität, einfach alles, was in der Schweiz vom Vaterstaat bereitgestellt wird, das funktioniert einfach nicht. So, kleiner Exkurs.
Ich meine, man muss sich auch nicht vormachen, auch in der Schweiz gibt es. Wenn man jetzt zurück irgendwie auf so Wahlkampffinanzierung oder generell Politikfinanzierung kommt, das ist ja da auch nicht unproblematisch, wie das läuft. Wir wissen nicht, wie viel Geld Parteien haben, wir wissen nicht, woher das Geld kommt. Das ist alles völlig intransparent. Mhm. Und da kommt noch dazu, dass wir ja ein Milizparlament haben. Und du natürlich über irgendwelche Fallwertpösten und so auch kannst. Mhm. Politiker dir genehm irgendwie formen. Ja. Mutter Hiller, hast du etwas zu sagen?
Ich
habe es nicht verstanden.
Soll
ich
kochen?
Ich
habe
Hunger.
Ja,
ich habe Hunger.
Juhui! Benni hat Hunger.
Gut, dann machen wir eine Pause. Ist das richtig?
Also, ich kann zuerst kochen und dann
kann ich auch Hunger. Ich brauche schnell eine Pause, ich bin krank. Bis gleich. Und Stefan. Willkommen zurück zu der grossen Silvestergala. Was ist der Plan?
Ich wollte noch kurz gratulieren im Hause Leutenegger zum 77. Geburtstag.
Da schließt sich mich an. Ein Idol.
Ist zwar eine Weile her, aber ist das Jahr 77 geworden.
Ein schönes Alter. Mhm. Ja, tschüss. Mhm. Wenn wir noch.
Ja, ihr weigert euch ja, aber ich finde eigentlich schon. Also, meine goldige Stefan geht ja einfach an den Harvey Weinstein.
Aus welchem Grund?
Ja, ich finde das Ganze.
Das sind gute Filme.
Das sind gute Filme, ja. Ich finde es eigentlich schon mega interessant, was jetzt da gerade passiert. Ich meine, so ein bisschen die grosse Frage ist halt einfach, passiert wirklich etwas? Oder sind einfach ein paar Leute irgendwie am Tweeten? Aber im Endeffekt ist es der erste Schritt ist ja einfach, dass man mal irgendwie das Tabu bricht. Also ich meine, ich finde es einfach mega interessant, dass eigentlich über Generationen Frauen einfach so das über sich lassen, ergehen und im Stillen einfach irgendwie geschwiegen haben dazu. Und gewisse, für Männer ist es ja manchmal irgendwie schwierig, wirklich können nachzuvollziehen, wie es so einer Frau in unserer Gesellschaft ergeht. Weil wir halt einfach, wenn wir nicht selber irgendwie Sex gerüsseln, eigentlich gar nicht wirklich so einen Einblick in das Ganze haben. Und für mich ist das halt einfach auch eine Möglichkeit, dass man das Tabu bricht und dass man halt einfach auch so ein bisschen mehr Männer bewusst macht, was eigentlich da passiert. Tag ein, Tag aus.
Ja, es ist sicher mal die ganze Kacke. Sicher ein bisschen also die ganze Kacke.
Ja,
die gewisse, Kacke. Gewisse Sachen, dann muss man die Oberfläche kommen. Aber die Frage ist ja immer, wie nachhaltig das dann ist. Ob das also so der nötige gesellschaftliche Diskurs dann wirklich anschiebt oder ob das einfach so ein Empörungsballon ist, wo einmal gestiegen wird und dann halt so ein bisschen wieder das Ganze so ein bisschen back to business geht.
Ja, aber ich meine, es ist sicher mega wichtig, dass man irgendwie als Gesellschaft jetzt versucht, den nächsten Schritt zu machen, aber ich meine, es ist...
Was wäre der?
Ja, der nächste Schritt ist einfach, sich mal überlegen, wie können wir eigentlich wirklich die Kultur, die wir hier offensichtlich haben, verändern. Ich meine, das hat mit voll in der Schule an. Ich meine, wenn du überlegst, wenn hast du in der Kante mal irgendwie über das Thema geredet? Ich meine, es ist ein mega wichtiges Thema, aber sensibilisiert von Seiten Staat und von Seiten Gesellschaft wirst du eigentlich überhaupt nicht auf das. Also, ich meine, mir ist das ganze Thema ist mir wahrscheinlich bis, ich sage jetzt mal, bis 18 oder so, ist es irgendwie überhaupt nicht auf meinem Radar gewesen. Also, mir ist es irgendwie gar nicht bewusst gewesen, dass das wirklich irgendwie noch nach wie vor ein Problem ist. Und mir ist das irgendwie wie so halt durch Sachen, die man hört und liest und schaut, so ein bisschen ins Bewusstsein kommen. Aber ich habe das Gefühl, das grösste Problem und das erste Problem, das man angehen muss, ist das Tabu. Also, dass man irgendwie das mal bricht. Und dann muss man sich halt einfach überlegen als Gesellschaft, wie kann man etwas gegen diesen Missstand machen.
Aber es ist ja auch ein bisschen der Grund, aber jetzt, dass vielleicht das bei uns nicht das Thema ist, hat ja damit zu tun, dass wir auch, also ich weiß nicht, ob wir da auch in einer Blase sind, aber dass wir halt auch uns mit Leuten umgehen. Ja. Also bei mir ist das immer so,
ja,
wo sie einen respektvollen Umgang mit Frauen haben oder auch in dem Sinne eigentlich sehr, ja, vielleicht kann man auch sagen, einen modernen, oder wo Frauen und Männer halt, sagen wir, einen moderneren Umgang miteinander haben. Ja, und ich glaube, also vielleicht ist man auch in irgendwelchen Geschlechterrollen innen, aber es sind sicher andere, als das eben noch eine Generation vor uns gehabt hat.
Ja, aber es kommt ja wirklich mega auf den Kreis drauf an, wo du dich dann bewegst. Wenn du die ganze Ausgangskultur anschaust, so, eben, das sind jetzt nicht unsere Kreise, aber wenn du es dabei auch achtest, dann
kommst du so.
Ja, in diesen hohen Clubs und so, bei denen es einfach darum geht, einige zu bumsen oder so. Da habe ich schon das Gefühl, dass das noch ein anderes Frauenbild ist. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mega gross die Hoffnung, dass sich das einfach so wird ändern. Auch wenn du einen gesellschaftlichen Diskurs anfasst, der wird niemals irgendwie durchdringend sein, damit ich das Ganze aus der Welt schaffe.
Ja, gut. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen gar pessimistisch. Ich meine, wenn du anschaust, wo sind wir vor 50 Jahren gestanden und wo stehen wir irgendwie zwei Generationen weiter? Ich glaube durchaus, dass das Gesellschaft lernfähig ist in dem
Land. Ich bestreite, dass das eigentlich noch mal besser geworden ist. Logisch, wenn du das Gesamte anschaust, ist es sicher besser geworden. Aber wenn du als Frauenbild in den Medien anschaust und so in der Werbung, das ist fast noch extremer in die andere Richtung gegangen, finde ich.
Das von der Sexualisierung.
Ja, Sexualisierung, ja.
Mhm. Ja, das kann sicher sein, dass man in gewissen Bereichen mehr Rückschritt als Fortschritt gemacht hat. Aber die Frage ist natürlich, ich meine, hat man es einfach nicht können, halbnackte Frauen vor 50 Jahren abbilden, weil es halt einfach irgendwie völlig nicht akzeptiert worden
wäre. Ja, das ist sicher so, ja.
Ich glaube nicht, dass das irgendein neues, also dass die Sexualisierung von der Frau im Kopf des Mannes eine neue Erscheinung ist. Aber ja, dass man das sicher so offen zur Show kann tragen kann, ist sicher etwas Neues.
Ja. Nein. Ja, aber es gibt sicher auch also in der ganzen Popindustrie ist das schon noch ein breites oder gängiges Frauenbild. Also ich meine auch immer noch in breiten Kreisen von, sagen wir, in der Hip-Hop-Szene. Oder also so in der Pop-Hip-Hop-Szene.
Schau mal ein Videoclip von 50 Cent.
Ja, also eben sind es halt... Also,
Schaben Porn.
Also Hip-Hop-Pop, sagen wir so. Muss ich da nicht in die ganze Hip-Hop-Szene reinnehmen. Es gibt auch intelligente.
Ja, klar.
Aber also, es muss ja nicht nur Hip-Hop sein, es kann ja auch R&B oder was auch sonst irgendwie Pop anbelangt. Also eben, ich meine, wenn du da irgendwelche Videoclips anschaust, meine, geht es immer noch darum, also bei männlichen Künstlern, sagen wir mal, geht es einfach darum, dass du einfach der geilste Sieg bist mit dem riesen Huren Cash, ja, und einfach all die wackelnden Huren Ärscher und Titten irgendwie einfach kannst haben.
Aber das zeigt ja nur, dass man irgendwie mit dem ganzen Tabubruch und dem MeToo-Ding einfach noch lange nicht am Ende angekommen sind. Ich meine, wenn ich mir auch überlege, Fußball, wenn es irgendwie noch nicht wirklich einen Skandal hatte, also noch nicht wirklich irgendwie einen Dammbruch im Bereich Sport und Fußball gehabt. Aber ich meine, wir haben irgendwie, wann ist das gewesen? FC Thun, irgendwie da die, ich weiß gar nicht genau, was passiert ist, irgendwie die Vergewaltigung oder was auch immer.
Etwa 3 Jahre her.
Der Minderjährige. Und ich meine, vom, da Ribery und all das Zeug, also ich meine, es gibt einfach noch mega viel, es gibt noch mega viele Bereiche und Branchen, wo da noch einiges wird auf uns zukommen, wenn das weitergeht und es nicht einfach irgendwie versickert und das die Leute nicht mehr interessiert.
Ja, das ist halt immer Gefahr bei so Diskussionen. Irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr auf das, sie werden nicht mehr auf das reagieren. Und dann wird irgendwann schon nicht mehr darüber berichtet.
Ja, aber es ist ein Thema, das 50% der Bevölkerung relativ direkt betrifft.
Ja, aber das kann ich dir nicht sagen, dass das nicht wird jetzt einfach so 10 Jahre so weitergehen, wie das jetzt im letzten halben Jahr war.
Ja, eben müsste ich halt echt mal überlegen, was ist der nächste Schritt?
Das Problem ist ja sowieso bei dieser ganzen Diskussion, die wird ja völlig anhand von Köpfen geführt, oder? Also es wird skandalisiert, was der und der gemacht hat. Das gesamtgesellschaftliche Phänomen wird dann halt, ja, im zweiten Schritt vielleicht irgendwo in einem Feuilleton-Teil besprochen, aber vorderhand geht es mal noch irgendwelche Leute quasi anzuklagen, sozusagen. Und, ja,
ich finde, also jetzt die ganze Diskussion, oder die Fälle Weinstein, oder was war da noch das Jahr? Kevin Spacey und so weiter. Ich meine, das sind ja auch immer extreme Machtverhältnisse ja gewesen, die dort dann auch halt ausgenutzt werden. Wo man sicher auch sagen kann, Männer und Frauen, das ist etwas, was sicher auch nie wird anders sein, dass sicher auch irgendwie körperlich halt auch einen körperlichen
Unterschied
hast, wo halt ein Mann in der Regel ausnutzen kann, was das anbelangt. Aber das ist irgendwie, ich finde, eben viel interessanter ist ja eigentlich eben so ein bisschen, finde ich jetzt, eben so ein bisschen gesellschaftliche Krämpfe oder irgendwie so ein bisschen, eben was sozusagen bei jedem und jeder passiert, so im Alltag. Also weil eben, wenn jetzt einer, ja, also ich glaube, das wirst du immer haben, dass irgendwie Machtpositionen ausgenutzt werden, in welchem Sinn auch immer, sei das sexuell oder sei das auf eine andere Art. Also.
Ich meine, ja, es ist immer etwas mega Persönliches und ich finde es halt schon mega interessant, dass anscheinend wirklich über Generationen halt einfach all die Frauen die ganze Scheiße gefressen haben. Und insofern, ich meine, jetzt so da irgendwie ins Slut-Shaming verfallen, aber ich meine, die Frauen müssen sich auch irgendwie so ein bisschen überlegen, wieso? Also ich meine, wieso akzeptiere ich all das irgendwie, ohne
ohne einfach zurückzugeben. Und ich meine, meistens wird halt irgendwie so der Finger auf die patriarchalische Gesellschaft pointed und wir sagen einfach, ja, irgendwie, die macht einfach die Männer zu Predators und die Frauen zu einfach dem Ja-Säger. Ich meine, fair enough, ich meine, das ist das Argument, aber im Endeffekt sind es immer individuelle Entscheide von diesen Frauen, einfach das irgendwie zu akzeptieren und zu über sich zu gehen. Und ich meine, ich finde, im Endeffekt braucht es einfach mal als erstes eine Problemanalyse. Und ich meine, wir müssen halt wirklich sich mal überlegen, was ist genau die Ursache von diesem Problem und wie lösen wir das Problem.
Und was meinst du mit also lassen sie über sich gehen?
Ja, ich meine, all die Frauen, wie oft wird eine Frau hinterher nachgepfiffen, wird eine Frau Arsch gerabt, wird eine Frau irgendwie komisch daneben angemacht und es wird vergewaltigt und es wird einfach nach drinnen nicht drüber geredet. Es wird einfach, man frisst es einfach irgendwie so in sich hinein und hat irgendwie so das Gefühl von der Ohnmacht und hat irgendwie das Gefühl... Aha.
Aber gut, das kann man ja dann nicht als Entscheid, also als... sagen, dass das irgendwie eine freie Entscheidung ist oder von ihr?
Ja, gut, frei. Gut, kannst du diskutieren, was ist eine freie Entscheidung. Aber ich meine, im Endeffekt sind es einfach immer individuelle Entscheidungen, die dazu führen, dass das irgendwie nicht angesprochen wird. Und ich finde das irgendwie schon interessant. Und das ist ja irgendwie... Eben, es gibt einfach immer so ein Fingerpointing auf die ganze patriarchalische Kultur. Aber ich meine, irgendwie muss man sich ja auch fragen, was sind da noch für andere Faktoren, die dazu führen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie einfach nur daran bedingt ist, dass man irgendwie der Frau sagt, ihr müsst irgendwie rein bleiben und ihr müsst irgendwie immer Ja sagen und ihr gehört eh Küche. Also es ist eine mega schwierige Diskussion, aber es ist irgendwie, ich finde es mega gut, dass die geführt wird und ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch wirklich momentan irgendwie so ein bisschen die richtige Zeit ist.
Ja, aber ich meine, in der jüngsten Vergangenheit oder jüngeren Vergangenheit hat das sicher mit dem auch zu tun gehabt. Also, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, eben, dass halt früher halt Frauen nichts gesagt haben. Oder also auch heutzutage noch nichts. Eben heute, ich glaube, normalisiert sich es langsam. Aber ich meine, früher war es halt auch viel so gewesen, dass ihre Frau niemand geglaubt hat. Also, oder es war einfach egal gewesen. Oder eben, der hat irgendwie ich weiß doch auch nicht, legt die irgendwie richtig an, bla bla bla.
Ja, ja, ja. Ich sage
nicht, dass es einfach... So irgendwie, es hat ja gar nicht gelohnt, irgendwie sich dann zu wehren, öffentlich oder wie auch immer.
Ja, ja, sicher.
Meine, das hat sich sicher normalisiert jetzt.
Ich meine, sicher ist das ein mega schwieriges Umfeld, um so Sachen ansprechen, aber es ist einfach gleich. Ich meine... Ich würde mich halt einfach irgendwie wirklich so ein bisschen fragen, als Frau, wieso dass das einfach irgendwie über Generationen wirklich so ist, dass einfach wirklich alle Frauen irgendwie nicht sofort auf Barrikaden gehen, wenn so etwas passiert. Und, ja.
Schwierig, da so drei Männer zu diskutieren.
Ich habe es im Fall vorher auch schon gedacht. Miri!
Drei Männer über das Problem der Frau.
Ja, das ist doch... Das ist doch schön patriarchalisch. Eben, ihr Frauen. Wir wissen, wie es geht. Wir kennen dich
in Frauen. Aber ja, die muss man auch immer irgendwie. Also, ich finde, die muss man auch immer. Also, Vergewaltigung und irgendwie ein öffentliches Verhalten von jemandem, der jetzt irgendwie als daneben angeschaut wird, eben irgendwie einer hinten nachpfeifen. Ich finde, das muss man sich auch noch klar trennen. Also das sind zwei recht verschiedene Paar Schuhe.
Ja, sicher, aber ich meine...
Also wie es auch, ich weiß auch nicht, auch etwas anderes ist, wenn ich irgendwie auf der Straße einem Arschloch sage oder ich hau einen halben Tod. Das ist auch, also das geht halt... Das sind einfach so zwei verschiedene Geschichten.
Ja, sicher, ja. Aber ich meine... Ja, Vergewaltigung ist es gerade, ich meine, das ist jetzt gerade eine kleine Klasse.
Ja, also, dass man dort schon nur die ganze Verarbeitung mit sich selber und dann auch den Schritt, das irgendwie auch zu teilen, also das kann ich gut verstehen, dass das recht schwierig ist. Also das ist sogar, also das ist jetzt auch irgendwie geschlechterunabhängig.
Aha, ja, aber es ist statistisch so, dass Männer eigentlich viel weniger so Sachen melden als Frauen. Das ist eigentlich auch noch interessant. Also wenn du als Mann vergewaltigt wirst, ist die Chance, dass du das meldest, viel kleiner, als wenn du als Frau vergewaltigt wirst.
Ja. Ja, dort ist ja dann vielleicht eben Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung noch fast noch, eben eventuell noch grösser.
Ja, auf jeden nicht. Fall. Ja.
Aber die ist sicher da. Was ich manchmal ein bisschen, oder was mich manchmal ein bisschen nervt an dieser ganzen Diskussion, ist, dass dann vielfach dann so eine Angst auch, also wieso unter Männern und Frauen auch irgendwie dann herrscht, also im normalen Umgang. Man probiert dann das irgendwie so, man probiert dann wie so eine neue Normalität definieren, wie jetzt irgendwie so Männli und Weibli miteinander umgehen und sich begegnen und so. Und ich einfach eigentlich auch wieder in sehr vielen Situationen, oder jetzt, gut, sprich auch vielleicht ein bisschen aus meiner Warten oder irgendwie aus meinem Kreis, wo ich mich bewege, wo ich dann irgendwo dann auch irgendwie recht daneben finden will. Also ja, weil ich halt irgendwie so wie in meinem Kreis eigentlich in einer Realität lebe, wo ich ehrlich gesagt aber das nicht nötig habe, irgendeine neue Verhaltensnormen mir selber aneignen, wenn ich jetzt irgendwie selber funktioniere, oder irgendeiner Frau gegenüber, oder eine Frau, wie sie mir selber gegenüber funktionieren, oder, weißt du, oder irgendwie sich verhalten, das finde ich da irgendwie manchmal ein bisschen mühsam. Oder auch, dass dann auch irgendwie unter Männern auch dann auch also irgendwie der Opferstatus so zelebriert wird, so von wegen, ich darf ja nichts mehr und irgendwie und
darf ich kein Kompliment mehr machen
und bla 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 bla. Oh ja.
Ja, aber ich meine, das ist ja eine gesellschaftliche, moralische Normen verändert sich. Da muss man halt irgendwie auch das gesellschaftliche Umgang ein bisschen verändern. Also ich meine, das kommt ja irgendwie mit. Und dass gewisse Leute mehr Probleme mit dem haben, gewisse sich sowieso schon so verhalten und gewisse weniger Probleme damit haben, das ist irgendwie klar. Mhm. Aber ich finde das ein absolut dummes Argument. Ich kann mir gerade so den Stammtisch-SVPler vorstellen. Hey, kann ich nicht von mir ein Kompliment machen? Das ist eh so die ganze Diskussion, also der arme weisse Mann muss jetzt sich plötzlich irgendwie so einer neuen Gesellschaft beugen, muss jetzt irgendwie Essen heimbringen, gleichzeitig auch noch über seine Gefühle reden und er ist völlig überfordert davon. Hey, sorry, Mann, ab und zu lese ich wieder irgendwo so einen Text von irgendeinem, dann denkst du, ich habe es laufen mit dir. Oh, du Arme, du kannst nicht mehr jedem auf die Füße trampen und kannst nicht mehr einfach durchs Leben gehen als wester König.
Das überfordert mich schon ein bisschen.
Ja, mich also auch. Ich habe ja nach dem Suizid.
Ja.
Ja. Das nächste Mal laden wir eine Frau ein, wenn wir über das reden.
Würde auch mal.
Miri! Braucht dich. Wir möchten deine Meinung hören zum Harvey Weinstein.
Ja, die Ausgröße. Kann man konstatieren, die Gesellschaft verändert sich. Gewisse Leute haben Mühe, andere weniger damit.
Ja. Ja, was, auf was müssen wir noch zurückschauen?
Haris Seferovic ist ausgepfiffen worden. Letztes WM-Qualifikationsspiel.
Er hat mein Herz geblutet.
Ich weiß noch, wie ich. Ich
wollte mich da anstelle vom Schweizer Volk recht herzlich entschuldigen.
Ich weiß noch, wie ich den Tagi online aufgemacht habe und die Headline gelesen habe und sich sofort wieder zuhört und dachte, hey, die Schweizer haben auch Probleme. Das ist so ein bisschen die Auslandsperspektive auf den Fall Seferovic.
Mhm. Ist ja nicht zuerst mal, dass einer muss prüfen wird. Von den eigenen Fans.
Das ist ja so.
Aber wir haben es geschafft. Ja. Mhm. Sind wir glücklich.
Ich habe das auch daneben gefunden.
Das auspfeifen. Oder die Empörung drüber.
Eine gute Qualifikation
gespielt. Vor allem eine Ressource.
Und hat alles gegeben.
Der Mann aus Sursee.
Nur weil er ein paar Mal den Topf nicht trifft. Who cares? Ey.
Ja, ich care schon mal. Ich würde schon gerne sehen, wenn ich ein bisschen mehr schiessen würde.
Ja, ich auch.
Aber der tut mir ja eher leid, wenn er halt nicht trifft. Ja. Das ist ja schade.
Ja.
Der schießt doch extra daneben.
Ja.
Ich glaube auch.
Ist das nicht wie so funktioniert der Fußball?
Ja, den Frust habe ich schon gehabt. Für mich.
Das war dein Frust gewesen.
Katalonien.
Schauen wir nicht, wo der Schlaf.
Nein, eigentlich ist der Haris meine Frust vom Jahr.
Und die Lust?
Die Lust? Die Lust. Warte schnell.
Der Aufsteller.
Ich weiß auch nicht. Die Aufnahme von der Martina Hingis ist. Mit WTA, Hall of Fame.
Das war ein schöner Moment.
Ah, Freude, Tränen verdrückt.
Ist sie nicht mehr drogensüchtig?
Oh, ich glaube, die liegt schwer in dem Kokain.
Jetzt musst du aufpassen.
Ich glaube, die sind noch Fans.
Nein, wegen der ist schon gut. Ich bin so normal.
Ja.
Ja, da wollen wir in Ausblick gehen.
Haben wir das Jahr abgehandelt?
Ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, über was wir jetzt nicht geredet haben, ist das Deutschland und so. Aber das haben wir ja schon einfach besprochen.
Ja. In Österreich ist ja nichts geblieben.
In Österreich haben wir auch besprochen. Irgendwann AHV-Reform ist mal gefallen. Aber das interessiert unsere Jungspunde nicht so. Ja, das Wichtigste ist immer noch die Malen schaffen.
Mhm. Ja, gut. Gehen wir in den Ausblick. Wir kommen zum Ausblick 2018.
18.
Was erwartet uns im neuen Jahr?
Das weißt du.
Als erstes wollte ich sicher mal sagen, dass der Hausi Leutenegger nächstes Jahr 78 wird. Am 16. Januar, an dem Geburtstag. Ich möchte ihm da recht herzlich vorgratulieren. Das wäre es mal von mir. Alles andere ist mir eigentlich gleich.
Ja, das ist das einzige Wichtige, was nächstes Jahr passieren wird, sind wir ehrlich. Ja,
vielleicht gewinnt er noch eine Olympiamedaille.
Ja, sicher noch eine Olympiade im 18.
Ja.
In Pyongyang, oder wo ist das schon wieder?
Mhm.
Nein, das ist glaube Pyeongchang. Südkorea.
Ein bisschen südlicher als Pyongyang wird es liegen.
Ja, vielleicht dritte noch einen Scheinbob.
Ja.
Ja, mal schauen.
Wenn wir mal Martin Annen anrufen, oder wie heisst der? Beat Hefti.
Beat Hefti, der war glaube ich ein Anschieber. Ja, das ist der jetzt. Selber Pilot. Der Rohner jetzt haben wir noch
gegeben. Der Hausi.
Der Hausi ist von einem verdammten Maus da. Kommando Leopard, sag ich
doch. Der erste Einerbob-Olympiasieger.
Ja, der war alleine. Super leicht. Ja, gut, also. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen mit dem Ausblick. Wir kommen jetzt noch zu einer ganz speziellen Aktion für unsere treuen Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Und zwar sind wir der erste Podcast, der es geschafft hat, ein Telefon entgegenzunehmen, also sozusagen eine Call-in-Sendung zu machen. Details sind geheim, es ist eine ASA-Technologie, die wir nicht preisgeben dürfen. Und wir haben uns ein Gewinnspiel überlegt, und zwar ist es ein sogenanntes Terror-Bingo. Ganz unzynisch geht es darum, man kann noch bis am 1. Januar auch noch schriftlich mitmachen, aber es geht echt darum, das ist ein blöder Einfall gewesen, dass man erratet, wo der nächste Terroranschlag in Europa ist. unter welchen Umständen. Und man kann auch noch Bonuspunkte gewinnen mit der Anzahl der Toten. Und genau, noch bis am 1. Januar kann man, also nein, bis am 31. Dezember um 23.59 kann man per Mail mitmachen unter antennebaldrian@gmail.com. Aber natürlich auch unsere Hörer, die jetzt live zulassen, sind herzlich eingeladen. Die Leitungen sind off, die Röte laufen heiß. Wir können uns erreichen unter Nummer 0906-222-906. Ich wiederhole, 0906-222-906. Ja,
Wir sind gespannt,
wer da anruft. Ich hoffe, die Leitungen sind überlastet, wenn da 10'000 gibt. Was man gewinnt? Das ist eine gute Frage, junge Padawan. Natürlich ein fantastischer Preis, ein Meet and Greet mit uns zwei heissen Podcaster.
Im Down.
Im Down. Am Morgen um 5 Uhr. Termine kann man festlegen. Genau. Gut. Oh, ich sehe hier, wir haben hier den ersten Anruf. Oh, scheiße, das Telefon liegt. Weißt du, wo abnehmen? Ach, nein. Das hat mich ein bisschen überwundert.
Ja, komm, wir lassen es noch zweimal alle ein.
Ja, das ist noch ein bisschen zeigen, dass wir wichtig sind. Ja, hallo, wer ist da am Apparat?
Hallo, Antenne Baldrian.
Ja, da ist Baldrian.
Da ist Miri.
Hoi Miri, was läuft?
Ja, ich habe gehört, es gibt da so ein Terror-Bingo.
Hast
du
gut
gehört? Wo man ein Meet & Greet gewinnen kann.
Das wärst du gerne gewinnen?
Ja, natürlich.
Ja, aber da musst du einen guten Tipp haben.
Also, ich würde sagen, in London.
Ja, das ist natürlich ein Cheap Trick.
Also. Ja, tja, es geht darum, das Terror-Bingo zu gewinnen.
Ich sehe, du bist motiviert.
Also in London, und ich würde sagen, in der U-Bahn. Und dann dürfen wir noch sagen, wie,
genau.
Also ich würde sagen, falls ich mit der U-Bahn nicht richtig liege, würde ich tippen auf einen Lastwagen, der in eine Menschenmenge fährt.
In der U-Bahn?
Ja, nein, eben, falls ich mit der U-Bahn nicht richtig liege, dass ich wenigstens einen Punkt habe.
Du musst einen klaren Tipp abgeben, liebe Miriam.
Und nur dann gewinne ich, wenn alles stimmt.
Genau.
Ja, also gut, dann ist es halt in London in der U-Bahn mit einer Bombe.
Ein selber gebastelt.
Natürlich.
Sprengstoffart.
Das habe ich mir jetzt nicht überlegt.
Nein, das reicht. Eine Bombe ist gut in der U-Bahn. Und wie viele zerschwätzte Bomben, Menschen?
Wie viele Tote?
Ja.
24.
24, okay. Wir notieren uns das. London, U-Bahn. 24. Muss man eigentlich
mit der Bombe?
Muss man das Datum auch noch wissen?
Nein. Das ist also fies. Oder? Da kann man ja niemals Meet & Greet gewinnen.
Ja, aber du weißt, es möchten da 10'000 Leute mit. Das musst du ein bisschen, wir können nicht Meet & Greet mit 20 Leuten machen. Im Februar, okay. Gut, notiert. Danke für Miriam Stellung. Und wolltest du schon etwas sagen? Irgendjemanden grüßen oder so?
Ich finde euch super. Und ich möchte gerne euch grüßen. Ich möchte gerne Dominik und Claudio grüßen. Antenne Baldrian-Team.
Sind wir deine einzigen Kollegen?
Ja.
Okay. Hast du Musikwunsch?
Nein, es
fällt mir nicht ein. Okay. Danke für das Telefon und für euch mein Gewinnspiel. Tschüss.
Danke, ciao.
So, danke Miri für deine Tipps, also deinen Tipp. Wir haben da gerade noch eine E-Mail, die reingeflattert ist, von der Stefanie. Auch zu unserem Bingo. Sie tippt auf Paris vor Touristenattraktion mit Lastwagen, Klassiker, mit 46 Toten und tippt auf den Monat März. Ja, wir sind gespannt. Ich persönlich tippe auf Berlin. Weiterer Anschlag auf Demokratie. Mit einem Toten, nämlich Demokratie, ausgeübt von einem bärtigen Mann und einer alten Mutter. Alte Landesmutter.
Und in welchem Monat?
Ja, tippen Sie etwa auf Mai.
Mai, okay. Sehr gut. Ja, und du, Christkindli, was tippst du?
Darf man jetzt nur Europa? Oder
ja, okay. Ja, alle anderen tot sind nicht so wichtig.
Ja, ich hätte denke schon lange gerne mal einen Anschlag in der Schweiz gehabt.
Hättest du gerne einen gehabt?
Ja, ich fühle mich immer so ausgeschlossen, wenn man über ganzen Terrorismus diskutiert. Das ist einfach in der Schweiz ein nicht existiert.
Ja, ist schon völlig auf Kohle.
Ja, also.
Drum,
nur zu, drum.
Darum tippe ich auf Zürich. Ich meine, der Klassiker Lastwagen, ich glaube, das ist normal, das ist einfach Standard. Ich würde sagen, im 6-Leute-Platz, in einem Lastwagen. Im Monat. Ja, so schneller, umso besser, Januar.
Voller Hoffnung.
Voller Hoffnung.
Und wie viele Leute werden da im Fahren?
Ist im Januar immer noch da der März?
Was für ein März?
Haben die nicht um 6 Leute Platz? Haben sich so Weihnachtsmärkte? Ne?
Ja, ich glaube, Weihnachtsmärkte ist vorbei.
Ist das im Januar schon vorbei? Ja, das ist
meistens vorbei.
Ist das schon am 25. vorbei.
Ich habe keine Ahnung. Ja, dann sage ich 15.
15, okay.
Ja. Tag vor dem Geburtstag vom Hause.
Am Geburtstag.
Ja, gut.
Zum Geburtstag.
Muss ich auch noch einen Tipp abgeben für das Bingo? Ich sage Mailand. Ich sage einen, der mit einem Samurai-Schwert 5 umbringt. Ich sage jetzt mal die erste Februarwoche.
Aber zählt es eigentlich als Terroranschlag, wenn es kein Islamist ist?
Ja, sobald er einen komischen Namen hat, ist es ein Terroranschlag.
Okay.
So läuft das.
Also das Pigment, die Hautfarbe.
Ja, die ist sekundär. Also das ist schon das politische Motiv muss oben sein. Da kommt es nämlich im Auslandteil und nicht im Katastrophenteil von der Zeit.
Terror von rechts, das zählt nicht.
Ja, das gibt es gar nicht. Mal das sagt schon. Aber wenn jetzt der letzte rechte Terroranschlag
ist. Echt direkte Demokratie.
Was?
Nennt man das der direkte Demokratie?
Genau. Ja, das Terror-Bingo wäre so damit mal zum Ende kommen. Also ich sehe da keine neue Telefonanrufe.
Super.
Aber die Mails werden reinflattern, bin ich überzeugt. Der Preis ist ja auch unglaublich geil. Ja, dann kommen wir zum Sport. Ist das Sport? Richtig?
Nein, ich habe noch kurz etwas.
Hast du noch etwas?
Ja, noch kurz den Nachtrag.
Den
Nachtrag. Also wir müssen noch mal kurz zurück ins 2017. wir haben ja in unserer letzten Sendung im News-ABC gesehen.
Die beliebte Rubrik.
Aus der Stadt Dülmen berichtet, wo der Joachim Gerli, glaube Tiefbauamtsvorsteher, ich bin mir nicht ganz sicher,
ja, so etwas, ja.
Zwei Gullideckel entschärft hat und somit das Leben der spielenden Kinder dort um einiges sicherer gemacht hat. Wir sind dann nochmal von einer treuen Hörerin darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir ja versprochen haben, einmal abzuklären, wie das dort aussah mit dem Ehrenbürgerrecht von der Stadt Dülmen für den Herrn Gerli. Haben wir natürlich gemacht und auch prompt Antwort bekommen von der Frau Wischelow von der Stadtverwaltung. Und sie meint da, dass es nach einem Beschluss von der Stadtverordnetenversammlung vom 27. September 1982 das Ehrenbürgerrecht an sättige Persönlichkeiten vergeben werden, die hervorragende bleibende Verdienste um die Stadt Dülmen oder sich erworben haben, sozusagen bleibende Verdienste gemacht haben. Und sie teilen natürlich unsere Würdigung vom Herrn Gerli, gehen aber davon aus, dass es noch ein paar weitere Verdienste braucht, um für die Ehrenbürgerrechte zu erwerben.
Also zum Beispiel so eine Vizekanzlerschaft unter einem Diktator. Kann ja länger.
Genau. Du bist eigentlich schon in der, nein, in der Shortlist.
Nein, wir werden da dranbleiben. Der Herr Gerli hat das verdient.
Ja, mal. Da tun wir auch gerne mal einen Dank aufdülmen zu der Frau Wischel geben. Ich hoffe, sie hört das.
Ja, ich gehe schwer davon aus, dass sie jetzt
weitere Abonnentin
2,5 Stunden gewartet hat, bis der das Segment kommt, das sie ja nicht versteht, weil es auf Bauerdeutsch ist.
Genau.
Das ist ein sehr realistisches Szenario. Gut, also, dann kommen wir noch zu unseren beiden letzten Rubriken. Zuerst mal zum Sport.
Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissbonis.
News 2017. Diese Woche mit Skispringen, und zwar Skispring-Weltcup in Engelberg. Wir bleiben also im Land. Wir bleiben eigentlich immer im Land, oder? Ja.
Sieht schon, ja. Man könnte natürlich schon mal eine indonesische Fußball-Liga nehmen. Wenn es das überhaupt gibt.
Ja. Heute einfach ein bisschen saisonal geprägt mit Schneesport. Kurz vielleicht noch zu der Grosstitelschanze in Engelberg, noch ein paar Sterbs und Figels.
Facts und Figels.
Ah ja, Facts und Figures. Ja, kurz zu dieser Schanze, also der K-Punkt ist auf 125 Meter. Wissen ja alle, was das ist.
Ja.
Sehr gute Statistik ist auch immer der Schanzenrekord.
Hat der das Simmeli?
Nein, leider nicht. Der Domen Preutz.
Who the fuck ist
das? Hat er am 18. Dezember 2016 aufgestellt mit 144 Meter. Ja, ist natürlich auch so eine Weite ist auch nicht erstaunlich bei einem Schanzentisch, Höhe von 3,2 Meter und einer Schanzentischneigung von 10,5 Grad. Ja.
Das ist etwa das, was man herausholen
kann. Ja, das sind etwa so die 144, 145 Meter, die dort bei guter Windgeschwindigkeit möglich sind.
Ein bisschen Aufwind.
Mhm. Ja, dann so der Resultat von dem immer wieder legendären Skispringen.
Ein Volksfest, würde ich das nennen.
Unser Lokalmatador, der Amman Simi, der hat das Podest leider um Weiten verfehlt.
Also wir hätten eigentlich noch einen anderen
Platz gelandet.
Wir hätten noch einen anderen Lokalmatador, nämlich den Gregor Deschwander aus Horb. Aber der...
Kenne ich nicht.
...ist auf Platz 36 gelandet.
Ja, eben. Der ist ja für nichts. Dann, ja, das Podest-Treppli teilen sich dieses Jahr Österreich, Polen und Deutschland. Wir fangen mal am dritten Platz an mit dem Stefan Kraft aus Österreich. Seine zwei Sprünge, einer ist auf 134,5 und einer ist auf 137 gesprungen. Dann auf dem zweiten Platz der Kamil Stoch aus Polen. Einer ist 133, einer ist 137 Meter gesprungen. Und gewonnen hat der Richard Freitag mit zwei Sprüngen auf 135 respektive 137,5 Meter. Und sensationelle B-Note natürlich.
Der hat die 10,5 Grad perfekt ausgenutzt.
Ja. Enthaltungsnoten sind bei allen etwa ähnlich.
Ja. Ich habe einen schönen Telemark kennengelernt.
Oder? Ja, der hat unseren Simon-Namen gemacht. Das sieht man auch hier in der Note. Du bist 17. Natürlich.
Wird das eigentlich alles addiert? Wissen Sie, wie man das ausrechnet? Die Stanz plus die 5 Noten? Oder?
Nein, es ist einfach kompliziert. Es wird auch noch, der Wind wird auch noch irgendwie reingerechnet. Und so. Das ist ganz beknackt.
Mhm. Ja. Ich sehe hier den Daniel André Tande aus Norwegen. Der hat ein bisschen Nervenflattern bekommen nach dem ersten Sprung. Ist er wäre auf dem zweiten Platz gewesen.
Wie siehst du das?
Das ist der abgesackt. Der denke ich.
Aha.
Was hat der? Ja. Da ist es.
Vom Kongsberg IF.
Das erste Mal auf 137 Meter gesprungen.
Gibt es das eigentlich in Amerika nicht? Ne?
Skispringen?
Nein.
Gut, in Salt Lake City auch seit der Olympiade.
Aber es ist irgendwie...
Aber es ist auch schon nicht gerade Volkssport.
Aber Amerikaner sind eigentlich noch gern wie so Wintersportarten dabei, aber da ist irgendwie gar nicht.
Ne? Also da haben wir schon Amerikaner gehabt. Ja. Das dort,
USA, der.
Einer. Michael Glaster.
Platz 47. Aber dann hast du nur eins gesprungen.
Was ist der? In einem norwegischen
Schiff? Ja, das sieht so aus.
Okay.
Hey, wie viel? 112 Meter?
Wieso springen die nur... Ah, die sind nur die erste Runde, die sind gerade in die zweite Runde.
Ja, genau. Ich war schon der erste 30 für die zweite Runde.
Bei dem ist ja ein richtiger Skispringer.
Ja, ich habe früher Noriaki. Janni Ahonen war mein grosser Held von meiner Kindheit.
So?
Ja, ja.
Ja, das ist echt eines der geilsten Nintendo 64 Games.
Ja, Olympia, Nagano.
Nagano, 19, was ist das, 96?
98. Also, aber es hat schon vom Super Nintendo Lillehammer gegeben, das war schon geil.
Skispringen und das Görlen und das Bobfahren.
Das Görling ist schon vom 98 Uhr.
Legendär.
Ja, also sind auch einige Legenden noch ausgeschieden nach dem ersten Sprung. Gregor Schlierenzauer.
Ah, der gibt es auch
noch. 34 ist die Platz. Das reicht natürlich nicht.
Das ist einmal so Strom-Skispringen. Es gibt so, so Typen, die plötzlich werden mega gut und dann sind sie 10 Jahre scheiße und dann sind es zwei gute Saisons. Das ist wirklich, glaub, so mega so eine Timing-Frage. Natürlich die absolute Oberlegende, Platz 48, nur Jacki kann sein.
Mhm.
Hey, der Typ ist irgendwie 45. Fliegt immer damit. Aber ja, nur noch 112,5 Meter. Mhm. Ja gut, jetzt noch etwas sagen zum Skispringen, außer dass jetzt der Vier-Schanz-Tournee ankommt.
Nein.
Sind ihr, habt ihr auch mal Skispringen?
Nein.
Ich schon.
Hast du mal
Skispringen? Ja, ich habe hab wegen Skifahrer ausgekommen, wenn man so eine Schanze baut, dann habe ich schon mal probiert, über den Telemark kennenzulernen. Das ist nicht so einfach mit der Skischuhe. Und auch so ein Vögel falsch zu machen.
Das ist wahrscheinlich auch zu
viel Zeit. Sagen wir noch mal 5 Meter
fliegen. Ja, das haben wir schon geschrieben. So, tschüss. Ja, sie haben schon einmal abgezogen. Jeden Zentimeter habe ich ausgenutzt.
Wir stellen uns das gerade bildlich vor.
Ja gut, dann haben wir den Sport auch erledigt für dieses Jahr. Und dann kommen wir zu der nächsten Rubrik. Ja, wir sind beim News ABC und da wir in der 5. Folge Antenne Baldrian sind, sind wir logischerweise Buchstaben I und wir haben uns hier eine ganz tolle Qualitätszeitung ausgesucht, nämlich den Express aus Köln. Ja, meine Herren, was haben Sie für Geschichten gefunden auf dieser Seite?
Ich habe etwas ganz Wichtiges, was eigentlich Nation bewegt. Nämlich die letzte Folge «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» im 2017.
Uiuiui.
Kommt heute, also 29. Dezember, 20.08 auf RTL. Ja, anscheinend haben sie sich etwas ganz Dramatisches einfallen. Nämlich der John. Kennt man den John?
Ja, den kennt man.
Der John feiert mit seinem alten Partner Leon Silvester in dem Kultclub. In dem Kultclub.
Was ist der Kultclub?
Kultclub. Aber er heisst der Club Kult. Also.
Okay, das kann ich wiederum nehmen.
Ja, schlägt über die Stränge und zündet den Schnaps an. Und dann er bricht das Feuer aus.
Oh nein.
Und es erfasst einfach den ganzen Club. Und John steht mitten in den Flammen.
Oh.
Muss er am Ende den Serientod sterben? Fragt der Kölner Express.
Berechtigte Frage.
Ja. Ah, und ist das Mauerwerk ist, glaube ich, der Kultclub.
Das Mauerwerk.
Das Mauerwerk. Das genau. RTL hat das anscheinend nicht vorweg verraten. Komisch.
Ja, das würde wieder eine Rekord-Einschaltquote geben, für eine gute Zeit, schlechte Zeit.
Ja, ich bin gespannt. Was der Leon und der John
der Leon,
im Mauerwerk.
Wie alt ist der Affi?
83.
Ja. Der ist 30 Jahre alt wie auf der Partei. So, Scheiße.
Ja.
Ja, und du, Christian?
Bin ich froh, gibt es diese Irie noch?
Ja, ich habe etwas für die Ladies und unseren Zuhörer gefunden. Also ich muss erst sagen, ich bin grosser Fan von Express.de. Ich habe bereits ein Abo gemacht. Also unser ganzes Mediendebakel ist jetzt eigentlich gelöst. Mein Text oder mein Bericht heisst «Oh la la, welchem FC-Profi gehört dieses Monster-Sixpack?» Und ich kann verraten, es gehört im FC-Profi Pavel Olkowski.
Jetzt muss ich schnell sagen, da geht es um den 1. FC Köln und ich interessiere mich eigentlich noch für die Bundesliga. Ich habe noch nie von dem gehört.
Ich wollte gerade herausfinden, wo es der spielt. Es steht nie nicht, darum gehe ich davon aus, dass er bei Köln spielt. Und er hat hier ein wunderschönes Instagram-Foto von sich selber und einem Kollegen von ihm gepostet. Workout done, Fokus auf Rückrunde und dann noch irgendwelches komisches Zeug auf Polnisch. Und ganz viele Hashtags. Hashtag Fußball, Hashtag Workout, Hashtag Workout Motivation. Also, ich kann euch nur empfehlen, Express.de, schaut euch den Pavlov Olkowski an. Das lohnt sich.
Gleich haben wir hier ein Sättigviertel von den Baldrian-Protagonisten, den sozialen Medien. Hashtag Workout.
Hashtag Smart Gym. Hashtag never give up.
Ja, das klingt irgendwie nach einem Paddy Reiser für alle, die den kennen. Da müssen wir auch mal ins Ende einladen. Gut. Ist das gewesen für 2017 im Baldrian-Jahr. Was lachst du da die ganze Zeit? Du musst uns erzählen, was los ist.
Ich habe noch eine kurze Geschichte. Auch ganz etwas Wichtiges.
Hallöchen, Papierchen.
Unserem Titel Hallöchen, Papierchen werden hier noch Instagram-Fotos von der Saskia Azerotte
Who the fuck
präsentiert. Ich weiss es auch nicht. Anscheinend ein Ex-Bachelor-Kandidatin aus Deutschland.
Promi.
Schickt ihre Fans heiße Grüße aus dem Urlaub. Und was auch noch interessant ist, Gesundheit, dass sie die Ex vom Nico Schwanz ist.
Hashtag MeToo, wenn ich noch sehe. Nico Schwanz, wer ist denn das? Ist das
ein Promi? Weiß nicht. Vielleicht ein
Ex-Bachelor.
Die Ex von Nico Schwanz ist einfach die Ex von, wie heisst sie? So, Betty Brock. Nico Schwanz ist ein deutsches Fotomodell sowie Fernsehdarsteller und Sänger.
Aha.
Sehr schön.
Ist das Sinn wirklich Mann oder ist das ein
schönes blondes Haar?
Nein, es gibt auch mal so einen amerikanischen Töpfer, der glaube Kevin Schwanz geheißen.
Er ist gelernter Friseur.
Stark. Ja.
Gut.
Das war interessant. Der Express.
Leider kommen wir nicht zum Buchstaben I zurück, darum kann ich nicht zeigen, wir kommen dann wieder darauf zurück. Zunächst mal sind wir beim Buchstaben F, mal schauen, was die gibt.
Ah.
Aber ich habe da schon etwas im Hinterkopf.
Da gibt es etwas.
Hä?
Ja, schauen wir dann nächste Woche.
Schauen wir dann
oder nächstes Mal.
Im nächsten Jahr schauen wir. Gut, das war es mit Antenne Waldrian für das Jahr. Danke fürs Zuhören. Guten Rutsch, guten Start ins neue Jahr. Bleibt cool, wie ihr seid. Ciao zusammen.
Ciao.